Das ist ein guter Einstieg. Das ist ein guter Einstieg, einfach mal vorzulesen, was mir die KI sagt. So, heute ist jemand bei mir, ihr Lieben, wo wir den Namen erstmal noch nicht sagen. Er sagt so, beruflich Betriebswirtin, IHK-geprüfte Immobilienmaklerin.
Ja, nicht ganz IHK-geprüft, aber ich war lange in der Immobilienbranche, ja.
Mhm. Gründerin und Inhaberin, sagen wir jetzt auch mal noch nicht. Niederbayerisch, das haben wir schon rausgefunden.
Oberbayerisch, das ist uns Oberbayern immer ganz wichtig, dass wir nicht mit den Niederbayern.
Das ist wie bei uns, Schwaben und Bayern und ja, so weiter. Genau. Ich glaube, er vermischt auch irgendwie ein bisschen was. Aber schau mal, das ist immer interessant, mögliche Gesprächsaufhänger.
Mhm.
Das ist heute ein ganz anderer Einstieg. Für alle, die jetzt schon zuhören, nicht verwundert sein, es wird ganz normal werden. Sie hat ein sehr offenes Testimonial für eine Mentaltrainerin gegeben. Beruflich sehr erfolgreich, aber auf dem Weg dahin alle anderen Lebensbereiche komplett vernachlässigt, den Fokus verloren und alles der Karriere untergeordnet. Mhm. Ja, da ist ja ganz viel dabei. Aber am Ende des Tages, wenn man auf die Webseite schaut, dann heißt erstmal sehr früh in Führungsverantwortung gekommen und heute coacht sie Unternehmerinnen und Unternehmer. Dann habe ich heute früh noch gesehen, es gibt auch ein Bauernhofprojekt oder ein Hausprojekt. Was ich ganz interessant fand, meines Erachtens auch zu wenig in dieser Welt, LinkedIn-Bio, erstmal Bauprojekt, dann Partner auch verlinkt. Auch interessant in einem vermeintlichen Business-Kontext. Dann Frauennetzwerk, also auch ein Netzwerk, ein Business-Netzwerk. Sehr, sehr offene Karten und dann trotzdem wenig zu entdecken am Profil. Aber das macht uns ja jetzt nichts aus, weil wir sitzen jetzt hier im Studio. Hannes Tötschke heute am Mikrofon mit.
Justine Wollersberger, hi.
Ich habe lange überlegt, wie man den Namen ausspricht.
Werde ich immer wieder gefragt, ja.
Gibt es da irgendwie, gibt es vom, wie heißt der bayerische Comedian? Justin! Hast du Zeichen aufgefordert? Grünwald.
Ah ja, okay. Ja, ja, genau. Also eigentlich ganz einfach wie der Justin, nur mit langem I, also Justine. Ja. Ja. Und eigentlich mache ich die französische Version am liebsten, Justine. Mhm. Aber das kann halt keiner aussprechen.
In
also
Europa,
es tun sich alle mit Justine schon schwer.
Ja.
Genau, aber meine Eltern dachten, sie tun mir einen Gefallen und geben mir einen kreativen Namen und haben halt nicht an die Schule gedacht, dass Kinder böse sind. Deswegen.
Ich heiße Zwetschke.
Ja.
Mehr braucht man nicht sagen.
Genau, deswegen lang gelitten unter meinem Namen.
Mhm. Ja, und dann ist die Frage, ob man Asset draus machen kann. Also bei mir ist es ja das wertvollste Asset geworden. Ich habe ja alles gehört, Zwetschgen, Dati, was weiß ich, was passiert übrigens heute noch. Also im Voll-Business-Kontext sagen wir dann, ja, und hat schon mal jemand Zwetschgen, Dati gesagt, und dann denkst du ey, du dummer Hund.
Ja.
So, dann sind wir ja gleich am richtigen Einstieg. Die Eltern bringen ein Mädel auf die Welt und dann geht die in die Schule.
Und wird ziemlich gemobbt.
Und wird ziemlich gemobbt, wegen ihrem Namen.
Auch. Ich war aber schon ein Biest als Kind. Also ja, ich habe mir auf der Fahrt hier schon überlegt, ob ich die Story bringe. Aber ganz viele, also gerade meine Kunden auch, kommen ja mit ganz viel Mindfuck auch aus der Kindheit, weil denen vielleicht gesagt wurde, hey, du bist nichts wert, du kannst nichts, du bist nicht gut genug. Mhm. Und bei mir war es die andere Richtung. Also meine Eltern haben mir immer gesagt, ich kann alles schaffen, ich bin toll, so wie ich bin schön genug, ich bin klug genug. Und wenn dir das aber immer gesagt wird, dann kannst du dir halt irgendwann keine Schwächen eingestehen.
Mhm.
Und dann kannst du halt irgendwann...
Wie man es macht, ist es nicht richtig, ja?
Ja, ja.
Jetzt heute wird man ja sagen, super, so muss man erziehen.
Ja, genau.
Und
deswegen sage ich immer vorsichtig, weil das eine kann sich so auswirken und das andere wirkt sich halt so aus. Und bei mir war es halt wirklich so, dass ich nie mir Schwächen eingestehen wollte. Also ich dachte immer, ich darf jetzt nicht schlecht sein.
Biest oder arrogantes Kind? Sind die arrogant?
Ich wurde schon immer als arrogant bezeichnet, weil ich halt im Kern todesunsicher war.
Mhm. Ja, interessant, gell? Woher kommt es dann? Also wenn einem die Eltern das auch so anbieten, weil als Kind nimmt man das ja mal als Wahrheit.
Ja, genau, logisch.
Hm.
Ja, aber ich habe mich immer schwer getan mit Menschen. Also ich bin schon eher schüchtern und sehr zurückhaltend, was die meisten Menschen gar nicht glauben, weil ich schon eher sehr direkt bin, sehr haut drauf und sehr, weiß nicht, dominant und halt mit einem Auftreten. Ich meine, ich bin groß, ich bin blond, ich bin in Bayern groß geworden, man muss sich halt irgendwie behaupten. Und eigentlich bin ich im Kern sehr unsicher gewesen.
Mhm. Okay. Wie lange geht das Mobbing? Grundschule, weiterführende Schule. Hast du Abi gemacht? Oder?
Ja, genau. Ja, also bis
oder
zum
wann
Ende,
ändert sich was? Also.
Wann ändert sich was? Als ich mich geändert habe.
Mhm.
Also ich war nie die Beliebteste, ich hatte nie einen riesen Freundeskreis, ich war immer die Unnahbare, glaube ich, weil ich mich halt ich weiß nicht, ich bin halt groß geworden mit, erzähl draus nicht zu viel, was sollen die Leute denken? Mhm. Und dann gibst du dich halt sehr unnahbar. Mhm. Und dadurch war ich immer sehr unzufrieden in meinem Leben und habe halt einfach, ich habe halt meinen Stiefel durchgezogen. Ich habe mein Abi gemacht, obwohl ich es nicht wollte. Ich habe BWL studiert, obwohl ich es nicht wollte. Es waren lauter so Dinge und irgendwann...
Weil es erwartet wurde oder war es da logisch? BWL ist ja auch so, hast ja was, macht ja, zwar jeder, aber...
Ja, genau. Ich dachte halt, ich will entweder selber gründen irgendwann, selber Unternehmerin werden oder Karriere machen. Und dann dachte ich, BWL ist da eine gute Basis, wollte immer weitermachen. Bin dann aber in einen Job gekommen, wo es nicht mehr nötig war. Aber so generell hat es 25 Jahre gedauert, bis ich, glaube ich, mich auch verändert habe. Also mein Partner kennt mich noch sehr, ja, anders. Also schon auch zickiger.
Wann habt ihr euch kennengelernt?
2018.
Mhm. Wie alt bist du?
29.
Ah.
Genau, ich werde jetzt dann 30. Und war schon immer sehr, ja, ich will gar nicht sagen zickig, aber schon eher jemand, der sehr unsicher war. Und das zeigt sich halt dann entweder, dass man sehr zurückhaltend ist oder sich halt hinstellt und sagt, okay, ich baue mir da eine Mauer auf und wahre den Schein nach außen. Mhm. Und so wurde ich dann auch immer wahrgenommen, immer die Arrogante und die, der kann sich nicht unterhalten und so unsympathisch. Und irgendwann habe ich mich halt mit mir beschäftigen müssen und dann kam der Wandel, ja.
Mhm. Auch mit Coaching.
Ja, tatsächlich, genau.
Aber aus einer Unzufriedenheit, oder hast du gesagt, das, weil das ist jetzt ganz interessant, gell? Man könnte jetzt auch selber ganz zufrieden sein. Könnte sagen, lass die ganzen Tapiken reden, was sie wollen.
Ja, und ich war aber schon immer ein Mensch, der schon drüber nachgedacht hat, ob da was dran ist. Also ich bin schon ein sehr reflektierter Mensch und wusste um viele Schwachstellen, ja. Mhm. Und habe mich aber immer gefragt, okay, wie kann ich da ausbrechen? Ich bin halt nun mal so. Ich habe mich halt immer hingestellt und habe gesagt, entweder kommst du mit mir klar oder nicht. Ich habe schon immer, ich kann mit Unehrlichkeit nicht. Das heißt, ich habe immer schon alles gesagt, was ich gedacht habe und habe immer schon zu meiner Mama damals gesagt, wenn jemand damit nicht zurechtkommt, es ist nicht mein Freund, mein Umfeld. Aber es wurde halt auch sehr als unsympathisch wahrgenommen.
Ganz schön facettenreich. Jetzt sind wir erst in 9 Minuten, jetzt hast du aber einiges hingelegt. Hast du aber gut überlegt heute beim Herfahren. Ah ja, soll ich das machen? Ah komm, ich erzähl einfach alles.
Ja, ich habe mich halt schon hinterfragt, okay, was ist denn meine Geschichte? Wie bin ich denn da hingekommen, wo ich heute bin? Und du hast gesagt, du nimmst mir als sehr ruhig wahr. Und ich glaube schon, dass gerade in meinem Business heute die Leute das sehr schätzen, weil die Welt halt so laut ist, so schnelllebig und bei mir können sie halt runterkommen. Und ich würde schon sagen, das ist eine meiner größten Stärken. Ich kann auch laut und wild. Aus, bin ich halt
die Frage ist ja die, witzig, hatte ich gestern erst die Frage, da ging es um, was ist gefährlicher? Ist laut gefährlicher oder leise? Aber das kann man jetzt auf alles machen. Wo ist mehr Energie drin, laut oder leise? Mhm. Und am Schluss ist es schon leise. Mhm. Also, wenn ich mal ganz leise werde, dann wird es richtig gefährlich. Mhm. Mhm. Ja, interessant. Das, was ich dir sage, aber das klingt auch immer irgendwie so wie so ein Tini-Wittler-Wand-Tattoo, aber mit 29, also, warte, mach's ganz anders. Bei mir hat's angefangen, dass ich in meine Mitte gekommen bin mit 30. 30 war Magic für mich. Das habe ich schon gemerkt. Also habe ich große Party gemacht, dann habe ich mir in der Früh, da hatte ich noch, hätte auch jetzt noch Haare, und dann habe ich mir da in der Früh so eine alte Männerglatze rasiert mit so einem Kranz, und so bin ich auf die Party gegangen, weil es mir einfach wurscht war. Das ging aber erst mit 30. Mhm. Und dann ganz viele Dinge, so, ich war auch so ein ganz eitler Bock, ja, also ich hätte zum Beispiel nie Motorrad fahren können, weil ich habe meine Haare stundenlang gegelt, das hat dann alles passen müssen. Wenn eine Strähne falsch war, dann hat mir es total genervt. Ja, also nichts mehr könnte man mehr wurscht sein, ja, als meine Haare. Das wäre so wurscht.
Ja.
Und das ging mit 30 los. Ich habe das letztens erst den Kolleginnen und Kollegen draußen erzählt. Und dann so bis 40 wird's immer noch entspannter. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wieder so, jetzt geht's Gas nochmal auf. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass mit 50 nochmal richtiges Gas aufgeht.
Ja, ist cool, dass du das sagst. Ich habe jetzt das Gefühl, mit 30 so ein Drittel ist vorbei. Fuck. Ich habe ein Drittel meines Lebens, sagen wir mal, vergeudet. Viertel. Ja, schau
also
mal.
Also ich sage dir eins, wenn ich nicht 100 wäre, bin ich stinksauer. Wirklich. Bin ich stinksauer.
Ja?
Ja. Frage ich mich ganz oft, gibt es Leute, die so ein Feuer am Brennen haben wie ich und wo es dann auf einen Schlag vorbei war? Weil die müssen ja stinksauer sein. Und das glaube ich dann immer nicht. Denkt man, na, die haben nicht so viel vorgehabt. Das geht jetzt einfach auch gar nicht.
Hast du noch so viel vor?
Ja, jeden Tag, oder? Jeder Tag bietet dir was an. Also die spannende Frage ist ja immer, manche Leute sagen ja, in meinem Leben passiert nichts. Warum passiert in deinem Leben so viel? Oder ich habe einen Geschäftspartner, in einer Firma einen Geschäftspartner, und der sagt immer, ich bin so gern mit dir unterwegs, weil wenn man mit dir unterwegs ist, passiert den ganzen Tag Dinge. Aber das stimmt ja nicht. Die passieren immer. Man muss halt hinschauen. Man muss sie nehmen. Man muss Leute ansprechen, man muss in ein Café reingehen und sagen, warum sind sie so schlecht drauf?
Gelegenheiten nutzen, ja. Ja, ja, voll. Mit offenen Augen durchs Leben gehen.
Jeder hat ja das, jedem wird das gleiche angeboten.
Mhm.
So, und jetzt irgendwann, okay, aber da bist du ja in eine Führungsposition gerutscht. Wie ist das passiert?
Genau, also ich bin vom Studium raus und dachte sowieso, ich bin die Allergeilste. Logisch, ich habe BWL studiert, jetzt kann ich hier groß Karriere machen und habe da einen Job angenommen als Teamassistenz. Tatsächlich. Und habe gedacht, okay, war ein Startup, ich sehe Perspektive, ich starte jetzt mal so. War für mein Ego schon mal erstmal ein Rückschritt. Und dann meine ich, okay, ich guck mal, wo es hingeht. Und habe mich dann relativ schnell behaupten können, war ein Ingenieurbüro und bin dann nach 1,5 Jahren, glaube ich, befördert worden, weil es einmal auch aus der Struktur heraus, wir sind schnell gewachsen, viele Mitarbeitende etc. Und dann war es halt logisch, okay, kaufmännische Leitung.
Mhm.
Genau, und dann war ich 23.
Mhm.
Genau, und dann hatte ich, am Ende hatte ich 40 Leute unter mir, genau, und war halt auch die einzige Frau in der Führungsetage. Wir waren 7 Leute, davon 6 Männer und ich, und musste mich halt auch gut behaupten. Und das war nicht immer einfach.
Wie lange ging das?
Ich glaube, ich war dort insgesamt von 2019 bis 2023.
Jetzt kommen wir genau in die Zeit, wo du beschlossen hast, dich mit dir selber zu beschäftigen.
Ja, genau. Also kam dadurch, weil ich halt schon gemerkt habe, okay, ich komme da immer wieder an meine Grenzen, mit Menschen umgehen, weil ich halt, ja, so Haut-drauf-Mentalität, immer sehr ehrlich, aber schon auch immer sehr, als junge Frau eine Führungsposition, gutes Geld verdient, dann irgendwann mein Mercedes geholt. Eine A-Klasse, also nichts Besonderes, aber es war natürlich cool. Und dann dachtest du schon, okay, ja, du bist was.
Mhm.
Und ich war halt nix.
Hey, aber super interessant, gell, weil du bietest ja gefühlt gerade in jedem Satz so krasse Gegensätze an. Also einerseits ganz ehrlich, andererseits ich muss mich behaupten, sind für mich zwei völlig gegenläufige Dinge. Also entweder bin ich ehrlich und dann behaupte ich mich darin vielleicht auch, aber dann ist dieses Behaupten nicht kein extra Pfund. Viel.
Total. Und die, ich glaube, wenn man eine Führungsposition bekommt in so jungen Jahren, kannst du gar nicht, also wie ehrlich bist du dir gegenüber dann selber?
Gar nicht.
Genau. Und das war halt, irgendwann habe ich das erkannt und habe gemerkt, okay, für mich geht's da nicht weiter, was einfach auch Maya am Land, die Männer brauche ich nicht sagen, auch schwierig, wie es mit einer jungen Frau umgeht. Das wandelt sich ja Gott sei Dank gerade, aber damit muss man halt erstmal klarkommen und ich kam halt irgendwann nicht mehr damit klar. Und ich wusste, okay, mich interessieren die Zahlen nicht mehr, ich habe da keinen Bock mehr, jeden Tag in meinem Büro zu sitzen. Ich will selbstbestimmt handeln und bin dann gegangen.
Mhm. Auch schwer.
Total.
Alles geschafft, direkt nach dem Studium, zack, bumm, oben hin.
Genau.
Viel Geld.
Mir stand das Prokura aus, genau, viel Geld und dann dachte ich, fuck, was mache ich jetzt? Und ich habe damals ein Coaching gebucht, das allererste, 10.000 Euro und dachte mir, ja, okay, wenn ich das jetzt buche, weiß ich, ich werde kündigen. Und deswegen habe ich eine Weile überlegt, ob ich es machen soll und ich wusste genau nach dem zweiten Coaching, okay, für mich ist hier die Reise zu Ende, weil das einfach nicht mir entspricht. Mir wurden dann Fragen gestellt, wie, hey, was willst du eigentlich vom Leben? Und das habe ich mich halt noch nie gefragt, weil es war halt...
Was willst du denn vom Leben?
Heute weiß ich, du hast vorhin den Hof angesprochen, da haben wir große Ziele und irgendwann sehe ich mich halt in Südtirol mit einem eigenen Hof und ja, also Tiere halten, eine coole Umgebung schaffen, egal ob es mit unserem Hofcafé ist, wovon wir träumen, was hoffentlich bald startet zum Umbauen oder ja.
Aber es ist interessant, weil es sind jetzt ja alles materielle Dinge. Aber die Frage, was will man vom Leben, ist ja was anderes.
Erfüllung und die habe ich.
Mhm.
Das wusste ich aber lange Zeit nicht. Also ich war immer, also mein Freund hat mich kennengelernt mit meiner Einstellung, ja, mich gibt's halt. Mich hat keiner gefragt, ob ich leben will. Logisch, fragt dich ja keiner. Und
ja, ich bin trotzdem so froh.
Ja, ich heute auch, aber ich 25 Jahre lang habe ich mich gefragt, okay, was soll ich hier eigentlich? Ich habe meinen Platz nicht gefunden, weil ich mir immer schwer tat mit Menschen und man ist ja immer mit Menschen in Kontakt. Und ich habe einmal meinen Platz nicht gefunden. Es war mal auch in der Familie ein Auf und Ab. Und für mich war es immer so, ich bin halt da, aber
existieren.
Wenn es vorbei ist, ist auch nicht schlimm. Und
ach, das stellst du mir mal alles auf. Ist so ganz weit weg. Also witzigerweise gestern eine ganz ähnliche Folge gehabt.
Ah ja, genau. Und dann mit dem Coaching habe ich halt so entdeckt, okay, da wartet mehr da draußen und ich kann mein Potenzial entfalten, da steckt was in mir und ich kann auch mutig sein. Die Kündigung, das war für mich ein brutaler Rückschritt. Dann bin ich ja in die Agentur nach München erstmal für ein halbes Jahr und habe erstmal durchgeatmet, weil ich habe ja geackert wie ein Stier. Genau, habe noch eine Firma aufgebaut, 2020 nebenbei und ging halt alles in die Brüche. Und da habe ich dann angefangen, mich zu hinterfragen. Und somit kam das dann Schritt für Schritt.
Ich frage mich immer, ob da, ist es auch genetisch? Weil, also wenn du das jetzt so erzählst von deinen Eltern auch, die dir immer das Gefühl geben haben, ey, das ist ja eigentlich genau das, wo du jetzt bist, oder? Also alles ist möglich, du bist gut, es ist alles super.
Ja.
Da muss ja auch irgendwas, weil ich, also ich kann es immer nicht verstehen. Wirklich, ich stehe jede Früh, ey, mein Wecker klingelt um 6.30 Uhr. Am besten erklärt es immer dieser erste Community-Day-Tag, da wir den ersten Community-Day in Augsburg macht, ey, bin aus diesem Bett raus um 6.30 Uhr. Und jeder andere hätte vielleicht gesagt, oh, scheiße, was ist jetzt heute alles? Bin ins Bad, hab duscht, ich bin beim Duschen schon immer so nervös, weil man denkt, Alter, verlorene Zeit, muss raus in diesen Tag. Mhm. Was hat der Tag für mich bereit? Ich kann so abgefuckt, wie ich will, am Abend ins Bett gehen. Ich stehe immer mit einer, also ich habe so Bock, dass alles zu spät ist. Und dieser erste Community Day, der hat es eben ganz gut erklärt, weil da bin ich aus der Dusche raus, dann habe ich mich abtrocknet, dann habe ich meinen Lieblingsboxershort für diesen Tag hergerichtet und bin mit so einem Schwung da reingesprungen, dass ich es ja einfach verrissen habe. Und das erklärt immer ganz, das habe ich dann gleich sofort fotografiert, erste Folie austauscht auf der Keynote und habe gesagt, Leute, so habe ich Bock heute. Ne?
Geil.
Mhm. Und deswegen ist es für mich immer so ganz schwer. Weil also, das ist schon ein Punkt drin mit, ich habe meinen Platz noch nicht gefunden. Ich habe das aber später gemerkt. Also ich habe meine Ausbildung gemacht und bin da schon immer angeeckt und habe vielleicht da schon auch so gedacht, ich bin falsch. Weil ich habe halt immer ganz viele Ideen gehabt und die haben immer gesagt, ja, er meinte immer, es ist so einfach. Heute weiß ich, ich habe meine Ausbildung bei Weltbild gemacht, Goldener Käfig, war damals, die haben unmenschliches Geld verdient. Und heute weiß ich, das wäre alles gut gewesen, diese Verbesserungen, die waren nur zu engstirnig. Das war alles richtig, aber ich war halt der kleine Azubi, ja, lass den reden, so. Und das kann ich im Nachhinein schon sagen, da hatte ich meinen Platz noch nicht gefunden. Und das ist ja schon immer auch was, was ich den Leuten auch gern sage. Wenn es halt nicht passt, dann ist es halt nicht dein Platz, dann liegt es an dir, dann musst du halt weitersuchen. Nichtsdestotrotz gibt es ja leider viele Menschen, die gefühlt ihren Platz nie finden. Das ist natürlich dann auch schwer, sowas zu sagen, weil wenn sie es nicht finden, dann gibt es die Lösung vielleicht noch nicht, weil sie nicht, was die dann falsch machen. Aber ja, da war nie so eine, ich fühle da so eine Schwere bei dir und die war bei mir nie drin. Ich habe mir halt so gedacht, ja, pff, also gut, das muss man halt weiterschauen. Das ist halt jetzt irgendwie noch nicht so geil und so, ne? Und eine ziemliche Leichtigkeit auch. Also ich bin heute immer ein bisschen, ich freue mich über alle, die was unternehmen, ja, aber ich bin immer ein bisschen verwundert, wenn die Leute dann über 40 selbstständig machen. Ganz viele sagen natürlich, Mensch, da geht's erst richtig los und so weiter. Aber ich habe so viele Entscheidungen in den ersten 10 Jahren getroffen, die ich heute nicht mehr so treffen wird. Aus einer Leichtigkeit, aus einem Leichtsinn, vielleicht auch einer teilweise völlig Baller. So, ne?
Ja klar, als junger Mensch ist man halt viel ungebundener. Also und risikobereiter vielleicht auch.
Ja, vielleicht ist man auch immer ganz ungebunden. Was bindet einen denn? Also ich habe gestern so ein Video gemacht, da bin ich kurz hier ins Studio rein, dann habe ich mir gedacht, ey, auch nach diesem Podcast von gestern, es ist ja so interessant, diese, also ich sitze jeden Abend nach so einer Podcast-Aufzeichnung auf dem Sofa und nehme aus dem Gespräch was mit. Das ist mein Lohn aus diesem Podcast und dann beschäftigt mich was so. Und was er hier zeigt, also ich habe ja viele Leute, die haben ja dreimal komplett die Richtung wechselt, komplett. Und das zeigt einem schon eigentlich immer wieder, weißt du, man meint immer, also ich glaube, man nimmt sie selber zu wichtig auch. Gar nicht jetzt im Selbstwert, sondern man denkt, man ist für das, wo man arbeitet, zu wichtig. Und ich habe mir das auch lange Jahre gedacht, boah, ey, also gerade im Agenturaufbau, wenn das jetzt irgendwie nicht besser wird, so viel Arbeit, so wenig Geld auf dem Konto, so viel Mühe, da muss doch mehr hängen bleiben, bla bla bla. Und ich habe mir so oft gedacht, aber hinschmeißen geht ja gar nicht. Was habe ich für eine Riesenverantwortung? Und dieses Webhosting und die Webseiten liegen auf einem Server und so, alles kompletter Bullshit. Rufst eine Agentur an, sag, übernimm das, ich schenke dir das Ding und dann bist du weg, Schlüssel abgeben, ciao. Und das ist doch, bin ja sehr weit weg davon, irgendwas zu verändern hier, gell? Aber, also ich werde definitiv hier, werden es mir raustragen am letzten Tag, aber die Frage ist ja, trotzdem kann man ja die Freiheit haben zu sagen, ja, wenn ich keinen Bock habe, könnt ihr morgen einfach aufhören. Und es hängt an nichts. Es hängt nicht an den, es hängt nicht an Immobilien, es hängt nicht an nichts, es hängt an gar nichts. Es hängt nur an der Entscheidung eigentlich.
Du kannst jederzeit neu anfangen, egal mit welchen Umständen. Aber ich glaube, dass halt im Alter mit vielleicht Kindern, man hat ein Haus gekauft und dann wird dir halt schon suggeriert, okay, ja, du kannst es jetzt nicht einfach hinschmeißen. Natürlich kannst du es am Ende, aber ich glaube, das hängt auch viel vom Lebensstil ab. Und ist man dazu bereit? Also, ich meine, du hast gesagt, okay, manche finden ihren Platz nie. Aus meiner Sicht ist es halt schon, naja, du hast dir die falschen Fragen im Leben gestellt. Oder hast halt auch keinen Mut gezeigt, um was zu verändern. Weil am Ende, was ist alles Thema Selbstverantwortung? Ich kann jetzt Opfer meiner selbst sein und immer nur hinstellen und sagen, es ist alles Kacke. Oder ich drehe es so hin und sage, okay, ja, ist vielleicht gerade blöd, aber was kann ich denn daraus lernen? Wie kann ich denn jetzt was verändern? Und wer halt das Thema Selbstverantwortung für sich verstanden hat, und habe ich auch sehr spät in Anführungszeichen.
Mit 29.
Mit 25.
Ja.
Aber da keine Ahnung, stehen da halt alle Türen offen.
Weißt, ich finde es immer so schwer, weil ich weiß genau, was du meinst, aber ich finde es immer so schwer, das zu vermitteln. Man erzählt immer so viel. Es ist immer so einfach zu sagen, also ich kann heute tatsächlich, und es ist ein Satz, der niemandem was bringt, wenn heute alles vorbei ist und du setzt mich heute nach, was weiß ich was, Australien, dann garantiere ich dir, ich bin in einem Jahr wieder Millionär. Weil ich verstanden habe, wie es funktioniert.
Ja.
Was bringt diese Information? Nichts. Wenn du nichts, weißt du, die Leute erzählen immer, deswegen frage ich mich, das ist ja auch so in meiner Weiterbildung für Agenturen, mache ich sehr hands-on, weil mir dieses Coaching-Ding, das bringt nicht so viel. Die Leute müssen es erleben. Ich ziehe Mails raus. Ich sage, den Fall habe ich gehabt vor 8 Jahren bei dem Kunden und das, das begeistert die immer, weil die alles schon einmal gesehen habe.
Mhm.
Und dann sage ich so, schau mal, ich habe den Fehler gemacht, aber wenn du den Fehler trotzdem machen willst, ich zeig's dir einmal, aber ich mache den Fehler auch nochmal mit dir. Und heute Abend darfst du in meinem Arm weinen. weißt du?
Ja.
Ich frage mich immer, was bringt den Leuten wirklich, was bringt denen das? Weil ich finde zum Beispiel auch so Worte wie mutig, die Leute sagen auch oft, meine Mutter zum Beispiel sagt heute nur, wow, hast du so einen großen Kunden, hast gewonnen, dann kannst du dich da nicht anstellen lassen, dann hast du den ganzen Stress weg, so weißt.
Mhm.
Und das ist alles so mutig, was du so machst. Fühlt sich für mich null mutig an. Nichts fühlt sich für mich hier mutig an. Das ist im Flow.
Ja, und wenn du dich mal mit Leuten unterhältst, die immer schon einen Traum haben, sich aber nie trauen, den Schritt zu gehen, dann weißt du schon, was Mut ist.
Ja, da gehen gerade viele Reels rum, die finde ich ganz inspirierend, weil ich finde, die sagen es, wenn die so sagen, ja, boah, hast du jetzt echt selbstständig gemacht, krass. Und dann kommt immer so, die Auflösung ist immer so, ja, aber den Schmarrn, den ihr macht, sich irgendwo in eine Festanstellung zu setzen, die gar keinen Bock haben, das ist ja immer noch mal, das kann erst ja mein Plan B.
Ja, genau.
Also ich kann doch jetzt erstmal den Plan A machen.
Ja, genau.
Und wenn der schief läuft, kann ich mich doch anstellen lassen.
Ja, total. Mhm. Voll.
Und ich habe eben gestern in diesem Video auch gesagt, das war das, wo wir gerade den Kommentar angeschaut haben, wo der andere so aus seiner Mitte gekommen ist. Man kann immer, also wenn die Leute was abfuckt, dann sollen sie es ändern. Man kann ja alles ändern.
Ja, und das hält die meisten Leute auf, glaube ich. Dass die einfach nicht den Drive haben, wirklich was zu ändern.
Mhm. Aber jetzt mit dem Hof zum Beispiel, finde ich auch immer interessant, Immobilien machen ja immobil. Ist das nicht auch was dann wieder bremst? Weil jetzt baust du da was auf und wenn es dann nach Südtirol geht, dann muss man das ja unweigerlich wieder aufgeben.
Ja, stört mich nicht.
Mhm.
Also das ist einfach Plan von unserem Leben. Also wir sehen uns in Südtirol am Ende und wie du auch, weiß ich, ich kann überall was aufbauen, weil ich dann weiß, wie es funktioniert und das ist einfach ein Zwischenstep. Also uns ist bewusst, bevor wir das ganze Projekt starten, okay, wir müssen es so aufbauen, dass wir in 10, 15, 20 Jahren sagen können, okay, irgendwer kann das übernehmen, verkaufen oder wie auch immer.
Nochmal zu dem Ding, was da dahinter steckt, weil das ist jetzt einfach ein Hof und ein Café. Um was geht's? Also geht's drum, viel Geld zu verdienen?
Mm-mm.
Mm. Weil das hast du schon mal gehabt, in ganz jungen Jahren.
Ja, für jungen Jahren war das viel Geld, ja.
Ja, weil ich finde es immer so interessant, wenn ich mit Leuten spreche, die viel Geld verdient haben. Das ist auch ganz interessant, ich konnte Leute kennenlernen, die haben mal viel Geld verdient und haben es jetzt nicht mehr.
Ja.
Und ich habe viele Leute kennenlernen dürfen, die viel Geld verdienen. Immer.
Ja.
Und alle, die das einmal, auch die, die es gehabt haben, weinen dem Geld nicht hinterher. Und das finde ich eine interessante Erkenntnis.
Dafür, dass Geld in unserem Leben so viel Bedeutung hat. Ja, es ist wirklich irre.
Es geht nur ums Geld, bei allem. Egal, was du challengest. Es geht immer, am Schluss geht es immer um Geld.
Mhm.
Aber es ist ganz heilsam. Deswegen würde ich immer jedem wünschen, einmal zu Geld gekommen zu sein, weil dann merkt man, wie unwichtig das ist.
Mhm. Irgendwer hat mal gesagt, viel Geld zu haben oder wann wird es wichtig, Geld zu haben? Immer dann, wenn du keins hast.
Mhm, wenn Mangel da ist.
Klar, und ich kenne die Phasen auch. Also mein Dad war auch selbstständig, hat Firma verloren und dann hatten wir halt nichts mehr.
Mhm.
Und da wirklich mit, keine Ahnung, 300 Euro im Monat leben müssen, zu viert in der Familie. Und da hast du halt nichts. Und da merkst du schon, wie eingeschränkt du bist. Und ich merke heute auch in meiner Selbstständigkeit, ich meine, damit gehe ich immer offen um. Ich bin niemand, der jetzt von 0 auf 200.000 in, keine Ahnung, 2 Monaten gerauscht ist. Also ich bin immer für ein gesundes Wachstum und ich bin halt nicht mehr bereit, 24/7 zu arbeiten. Es braucht einfach auch Zeit, Geld zu verdienen. Und Geld ist am Ende nicht alles, aber wenn du halt zu wenig Geld hast und deine Kosten immer steigen, weißt du selber.
Mhm.
Irgendwann hast du da ein Thema. Und dann kommt ja der Gedanke, okay, was ist, wenn ich nicht noch mehr Geld verdiene? Und kommt der Druck. Und da, glaube ich, manövrieren sich halt viele rein.
Mhm.
Genau.
Und dann nehmen sie sich aber, das merke ich vor allem bei mir in der Agency Gang, dann nehmen sie sich in diesem Hamsterrad nicht die Zeit. Und das ist ja, da kann ich ja Jahre aus meiner Selbstständigkeit erzählen. Also das ist ja so witzig, die Leute sehen ja immer nur, was jetzt ist. Ne? Mhm. Ah, schau mal, was er wieder für dickes Auto gekauft hat und hier und da und keine Ahnung. Aber die sehen nicht die 3 Jahre, wo ich Tomatensuppe, Pulverpäckchen Tomatensuppe gefressen habe, weil ich zu Weihnacht heimgehen wollte. Mhm. Also das war richtig wild. Ganz viele Jahre in meiner Selbstständigkeit war Anschlag Dispo, war mal 0 Punkt auf dem Konto. Früh aufgewacht, erster Blick, Commerzbank damals. Aktualisieren, minus 100.000. Summen, die nicht in meinem Kopf nicht möglich waren, wieder zu erwirtschaften. Und dann ist natürlich schon zu wenig. Und in dem Moment, und da habe ich ja viele, denen ich da auch meine Unterstützung anbiete, das ist ja der Moment, wo du trotzdem Stopp machen musst und wo du stehen bleiben musst und einmal sortieren musst. Das ist natürlich enorm schwierig. Der Kunde ruft an, schreit am Telefon, sagt, oh, wo bleibt der Flyer? Weil Projektmanagement hast du mal nicht unter Kontrolle, weil hast du auch keine Zeit dafür genommen, bist einfach reingerutscht. Schaust auf dein Konto, keine Kohle. Kann mich nur erinnern und bin irgendwann am Augsburger Königsplatz in O2-Laden gefahren und habe mit zusammengeratztem Geld die Sperrung von dem DSL-Anschluss bezahlt. Also ich war da voll mit dabei. Ja. Mhm. Und jetzt sollst du dich in der Situation hinsetzen und sagen, jetzt nehme ich mir mal im besten Fall 2 Wochen, das erwarte ich nur gar nicht, sondern vielleicht mal 2 Tage raus und überleg mir, wie wird es denn jetzt besser? Und ich sehe halt ganz viele junge Agenturen vor allem, die sagen mir dann, ich mache das und das und das als Social Media Retainer im Monat für 2000 Euro. Und das ist eine Erkenntnis, die ich vor allem über meine Weiterbildungsangebote rausgefunden habe. Du kannst dich in die Insolvenz arbeiten. In meinem Kopf war es immer nur so, du gehst insolvent, weil du zu wenig Kundschaft hast. Aber das ist der andere Fall, ist der größere Fall. Du hast Kunden, die dich unglaublich beschäftigen, aber du machst bei jedem Overservice. Und du hast richtig Stress und hast richtig viel zu tun und bietest was für 2000 Euro im Monat an, arbeitest aber für 3000. Mhm. Und durch den Hustle schaffst du es gar nicht, den Blick zu kriegen, weil du nur am Rennen bist und die dich nur wie so eine Sau durchs Land treiben. Und jetzt hilft halt nur eins. Stehen bleiben, überlegen. Und dann in der Situation, und das ist halt enorm schwer, das weiß ich auch, keine Kohle auf dem Konto, ultra gestresst, ultra viel Arbeit, jetzt einen Kunden kündigen. Fühlt sich so falsch an. Mhm. Aber wenn man das denen dann vorrechnet, dann sagt man auch so, schau mal, du gehst jetzt jeden Tag in deinen Laden, du arbeitest wie ein Viech 18 Stunden und für den Tag darfst du hier in die Sparbüchse aus deinem privaten Geld 100 Euro reinstecken. Das ist dein Lohn. Und damit, du hast ja vorher auch gefragt, wie ich an die ersten Kunden gekommen bin, aber damit hat sich's bei mir gedreht in dem Moment und das kam quasi und deswegen mache ich das auch so gern, dass ich da so Coaching-Sachen anbiete. Die Fehler müssen ja nicht alle die gleichen machen. Das macht ja unser Land auch besser, wenn wir Firmen haben, die einfach ein gutes Bruttosozialprodukt stärken. Und damit hat es bei mir angefangen, aus einer Verzweiflung. Ich kann doch nicht jeden Tag so viel arbeiten. Weißt du, das Spannende ist, und das finde ich so interessant, wenn du das dann erzählst, ich habe immer gute Vibes gehabt. Also selbst wenn Konto ebbe, ich habe immer gedacht, geil, ich will was machen. So. Und da habe ich dann irgendwann, der erste Punkt war so, da war ich ganz verzweifelt am Anfang, die ersten Jahre. Und dann habe ich gesagt, wenn ich mir bis 25 kein Porsche kaufen kann, dann lasse ich es gut sein. Das war so ein, warum auch immer Porsche, so ein hässliches Auto, warum das so wichtig war.
Hast du dir mit 25 dann den Porsche gekauft?
22.
Ah, krass, okay.
Ja.
Okay.
Blauen Cayman S. Geil.
Wild.
Ja, war wild. War richtig gut. Weil in deiner Hut bin ich dann immer mit dem Porsche ins Bali nach Eggenfelden zum Auflegen gefahren, hab die Türsteher den Schlüssel hängeschmissen, hab gesagt, Plattenkoffer will ich reinschlagen und so. Wild, die Armen.
Ja, geil.
Ja.
Ja, crazy.
So, und dann war es aber trotzdem wieder wild und es wird auch immer wild. Das ist, finde ich, zum Beispiel auch was man den Leuten unbedingt sagen muss. Ich habe auch immer gedacht, eine Firma ist irgendwann fertig. Es wird immer mal wieder wild. Wir haben im März den schlechtesten Monat aller Zeiten gehabt. Und jetzt gehen wir aber raus mit dem besten Jahr in 20 Jahren. Nur bringt mir das nicht mehr aus der Ruhe. Ich sag halt so, ja, okay, wann ist das passiert? Ah, wir haben letztes Jahr ein großes Bauprojekt gehabt, da habe ich zu wenig Fokus gehabt. Was mache ich in Zukunft? Ich habe dir schon von meinem Abfuck-Blog erzählt, vielleicht nur kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe mal links einen Block an meinem Schreibtisch mit dem Stift gehabt und habe immer aufgeschrieben, was mich abgefuckt hat unter der Woche. Und dann habe ich mir am Freitag darum gekümmert, dass ich es nie wieder machen muss. Und habe ich halt das auch. Ja, wie kann das sein? Ja, war letztes Jahr zu viel in dem Bauprojekt. Ja, warum reagiert das Controlling nicht? Warum reagiert die Buchhaltung nicht? Warum reagiert mein Prokurist nicht? Wer muss da reagieren in Zukunft? Ah, braucht man einen Plan. So, jetzt wird das beste Jahr in 20 Jahren. Kann man auch in 2-3 Monaten drehen, aber man braucht einen Fokus. Und man kann sich nicht dann hinsetzen und sagen, oh, jetzt ist alles scheiße, der ganze Laden geht den Bach runter, ich setze mich jetzt hier hin und warte, bis das Licht ausgeht.
Ja, genau. Ja, und weitermachen, durchziehen, glaube ich, ist schon auch ein Erfolgsfaktor.
Aber
und
schwer.
Immer wieder nachjustieren. Ja, total. Also
wenn die Kohle nicht, wenn die Umstände nicht stimmen, viel Arbeit, wenig Geld, schwierig.
Mhm.
Und wenn man dann aber in den anderen Modus kommt, dann fliegt es einem nur zu. Das muss man auch sagen.
Da bin ich noch nicht. Deswegen kann ich da noch nicht mitreden in der Selbstständigkeit.
Heute früh, wir hatten heute früh PM-Frühstück und dann hat der Markus wieder gesagt, ich sag's euch seit 2 Wochen, wir müssen schauen, dass die Tür nicht zu weit aufgeht. Das Geld drückt so rein, wir wissen nicht mehr, wo wir es hinschieben sollen.
Krasser.
Das ist dann so ein Vibe. Dann verkaufst du auch natürlich anders. Mhm. Wenn du mir heute jetzt gegenüber sitzt und ich sag dir, die Agentur ist bis Februar ausgebucht und du sagst zu mir, ich will eine Webseite, dann sag ich, ja, können wir machen, ab März. Mhm. Da tun sie ja total viele schon schwer. Ja, aber ich habe doch jetzt ein Kapazitätsproblem. Nee, wieso? Das ist super. Und ich habe auch jahrelang, hätte ich dann eingestellt, meine Nummer. Ich sage, ja, ab März können wir machen. Webseiten gehen wir uns los bei 35.000 bis 45.000. Lass mal sprechen. Sagen die, aber ich kenne einen, der macht die für 300. Dann sage ich, aber ruf doch den an. Mhm. Und wenn der es genauso gut macht wie wir, dann gibt man seine Nummer, weil dann kaufen wir in Zukunft bei denen die Leistung an.
Geiler Move.
Ja, es ist so.
Ja.
Ja, interessant. Wie kommst du, also so, irgendwann hast du dann beschlossen, ich mache jetzt Coaching. Ich möchte jetzt das Wissen teilen. Woher kam denn diese Idee? Also deinen Partner hast du ja kennengelernt, da warst du schon in der Festanstellung.
Mhm. Da war ich noch im Studium.
Mhm.
Genau.
Ah, ja.
Ja, genau.
Der hat auch was mitgemacht die letzten Jahre.
Ja, der hat viel mitgemacht. Also, dass der noch an meiner Seite ist.
Gutes Zeichen.
Absolut, wir heiraten jetzt im September. Deswegen. Sehr gut. Ja, weil ich gemerkt habe in meiner Anstellung, dass ich mir so jemanden gewünscht hätte an meiner Seite. Also ich habe mir irgendwann ein Coaching gebucht, aber auf dem Weg, also ich mache ja auch Führungskräfte-Coaching. Das heißt, ich begleite junge Leute auf dem Weg zur Führungspersönlichkeit. Mhm. Und ich hätte mir halt jemanden gewünscht, der mich wirklich an die Hand nimmt, bei dem ich mich auskotzen kann, der aber auch nicht nur meine Seite sieht, sondern auch Arbeitgebersicht. Das heißt, ich habe meistens immer den CEO, den Geschäftsführer auch als Kunde und aber eben auch das Team oder die Führungskräfte. Mhm. Das heißt, ich kann so ein bisschen beide Perspektiven einnehmen. Und dadurch kam irgendwann der Wunsch, aber so habe ich nicht angefangen. Also ich habe angefangen als Life-Coach, so in die Richtung. Einfach mal den Leuten Lebensfreude beibringen. Mhm. Das, was ich lange nicht hatte.
Aber wie hast du das angefangen?
Angefangen.
Das ist ja immer interessant. Wie geht's los?
Ja, wie waren die Anfänge? Das ist jetzt 4 Jahre her oder gute drei Jahre.
Also Kündigung erstmal.
Genau, ich habe gekündigt, bin dann in die Agentur nach München, um mich zu sortieren. Und klar, ich hatte meine
Zwischenstation.
Ich muss, ja, genau. Dann erstmal die Hälfte der Zeit gearbeitet. Mhm. Und für mich war das ein großer Rückschritt. Und mein Partner hat immer schon gesagt, hey, du nimmst gerade Anlauf. Und ne, auch da wieder eine Sache des Framings. Und dann habe ich gesagt, geil, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Pause, nehme Anlauf und dann geht's richtig los. Und ich bin aber damals gestartet mit 2 Bereichen. Also ich komme ja aus der Immobilienbranche. Ich habe, als ich studiert habe, gemakelt nebenbei. Und habe so 20 meine erste Firma gegründet, einen Kapitalanlagenvertrieb. Und das habe ich dann auch abgegeben mit meiner Kündigung, weil ich die Firma mit meinem Chef hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, Immobilien kann ich. Und Coaching wird mein zweites Stammbein, dass ich halt Geld verdiene, aber mir ein zweites Stammbein aufbauen kann. Und habe mich dann lange auf das Immobilienthema fokussiert, weil das halt gelaufen ist und das konnte ich. Hatte ich ein gutes Netzwerk und nebenbei habe ich halt angefangen. Und dann kam, glaube ich, eine Kundin über den Immobilienbereich und die sagt, hey, ich habe da ein paar Themen, bin dann super low-budget da rein. Und so hat's angefangen. Dann habe ich Weiterbildungen gemacht, auch Thema Hypnose. Das ist bei mir ein großes Thema und habe halt darüber einfach Erfahrung gesammelt und angefangen, alles und jeden zu coachen am Ende, einfach um Erfahrung zu sammeln. Also du weißt ja nicht, wo willst du hin im Bereich Coaching, wenn du nicht dich ausprobierst.
Und erstmal so im eigenen Umfeld gesucht, oder?
Ja, und halt auch ein bisschen bei Instagram und so, genau. Für mich war das damals so, weißt du, ich starte immer sehr naiv in meine Tätigkeit. Ich bin die Einzige, die es macht, so ungefähr, und wird schon irgendwie laufen. Ich bin nicht die Einzige und es ist auch nicht so einfach, aber ohne diese Naivität würde ich nie starten. Und so kam es dann eins zum anderen. Und vorhin im Auto mein Freund noch angerufen und habe gesagt, hey, soll ich das erzählen oder nicht? Und ich bin ja damals eben raus aus dem Unternehmen und mache ja heute das eben aufgrund dessen und die sind jetzt Kunde bei mir. Genau. Und das ist halt
Moment.
Brutal. Also als letztes Jahr die Anfrage kam, war wirklich so, boah, krass.
Und wie kam, die haben es auch bei Instagram gesehen, oder?
Genau, also der Chef hat mich immer wieder weiter verfolgt und hat halt irgendwann gesagt, hey, ich sehe da Themen bei uns und ich wusste ja die Themen. Und ich, fuck, das kann ich nicht machen. Ich kann doch da jetzt nicht zurückkommen, die nehmen mich ja nicht ernst und was sollen die denken?
Da kommt natürlich auch die Schule, Mobbing wieder rein, ja, wieder so eine Situation, was macht die jetzt?
Ja, genau.
Beobachtung von außen.
Ja, genau. Und ich bin da schon nicht im Guten mit denen auseinandergegangen. Also ich habe da gekündigt und mich krank gemeldet. Und das ist gar nicht meine Tour, aber ich konnte einfach nicht mehr. Und dachte, fuck it, da kann ich mich nie wieder blicken lassen. Und dann kam halt die Anfrage und dann habe ich mich mit dem Geschäftsführer zusammengeguckt und dann habe ich gesagt, okay, geil, ist für mich so, der Kreis schließt sich. Und jetzt begleite ich die 3 Jahre. Na, und das ist halt schon cool, weil aus dem Grund mache ich das Ganze, ja. Und wenn die mich dann buchen, ist halt schon also krasse Wertschätzung. Ja, genau.
Wie muss ich mir vorstellen? Also sind es Workshops, sind es Einzelgeschichten?
Sowohl das auch. Also ich mache immer eine Gruppensession. Also ich bin bei denen jetzt 2 Tage drin, was 5 Leute sind. Mache eine Gruppensession, wo ich was beibringe oder wo ich halt Gruppendynamiken anschaue, Themen ausdiskutiere und auf den Tisch bringe.
Was sind so klassische Themen?
Da ist gerade viel Umstrukturierung da, aber wo soll es überhaupt als Führungsmannschaft hingehen? Da wurden gerade ein paar befördert. Das heißt, kommen ja 1000 Meinungen kommen da zusammen. Erstmal das wieder einfangen. Oder ja, wie gehe ich mit neuen Leuten um? Ne? Junge Generationen brauchen ganz was anderes als die Älteren. Wie bringe ich die zusammen? Wie kann ich Leistung abrufen? Ne? Gerade am Markt ist ja, keiner hat mehr Bock zu arbeiten. Jeder will nur noch 4-Tage-Woche und halbtags am Ende. Und das ist halt nicht so. Nur die Leute arbeiten anders. Und das muss man halt verstehen. Und da muss man halt checken, okay, wie ticken denn die Leute, dass die wirklich Bock haben, was zu reißen? Ich meine, deine Leute werden auch richtig Bock haben.
Ja. Ich sehe das Problem nicht so.
Genau. Und weil das Problem, glaube ich, immer auch von der Führungsetage kommt. Und mit welchem Drive gehe ich denn jeden Tag in die Arbeit? Und was bringe ich da mit? Und Leute wollen mitgerissen werden. Leute wollen gesehen werden und wertgeschätzt werden. Und wenn ich mich mal ein bisschen mit Menschen beschäftige, dann checke ich auch, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und dass ich nicht sagen kann, okay, ich stelle mich jetzt hin und erzähle da von Zahlen und keine Ahnung, das motiviert vielleicht 1 von 100. Und das bringe ich halt bei.
Die Frage ist ja immer, für was arbeite ich denn? Für was oder für wen arbeite ich denn?
Ja, die Frage stellt sich sowieso keiner.
Ja. Aber ganz oft bieten die Firmen ja, genau, also das würde ich auch sagen, die stellt sich keiner die Frage. Aber die Firma muss ja auch was anbieten. Und ich habe halt relativ früh verstanden, dass ich nicht will, dass die Leute für mich arbeiten. Null. Und dann kommt der als Chef die nächste Frage, aber für was denn dann? Und dann ist halt bei mir so eine Vision entstanden. Und die ist ungeschrieben. Also ich halte auch nichts von so Organigrammen oder wir machen jetzt mal einen Philosophietext, was der Laden draus macht, sondern das muss man spüren im Raum.
Genau.
Und uns geht's. Also es ist ganz witzig, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Zweck dieser Unternehmung ist, aber schlussendlich ist es die Essenz, hat letztens der Berat, ein Entwickler bei uns, gesagt, der Zweck dieser Firma ist, dass 20 Menschen den ganzen Tag einen geilen Job haben und damit anderen helfen und da die Familien hinten dran auch ein schönes Leben haben. Das ist der Zweck. Und der funktioniert halt logischerweise nur, wenn wir geile Sachen machen. Und die Leute wollen geile Sachen machen hier. Das ist es. Die wollen nicht für mich arbeiten. Keiner muss für mich arbeiten. Ich arbeite auch für den Laden. Also, und ich glaube, das fehlt ganz vielen.
Genau. Und ich muss halt auch einfach verstehen, wie ich die Leute antreiben kann. Wenn die gerade so in so einem Hamsterrad drin stecken, dann muss ich halt einfach checken, okay, was braucht denn die Person? Und da geht es mir schon drum, jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder hat einen anderen Antrieb und ich muss halt den Menschen kennenlernen. Das heißt, ich muss Fragen stellen und nicht viel voraussetzen. Weil warum entstehen auch Konflikte? Weil wir immer denken, wir sind super schlau und wissen, was der andere gerade denkt. Und das versuche ich halt aufzudröseln und denen das zu erklären und dann gehe ich ins 1:1. Also die Kombi aus einer Gruppensession und dann wirklich ins 1:1 zu gehen. Bei einer Gruppe sagst du selten das, was du wirklich denkst. Dafür brauchst du viel Vertrauen, viel psychologische Sicherheit. Und im 1:1 ist dann cool, weil da entstehen halt dann richtige Diskussionen und die Leute können sich öffnen und halt sagen, was ihre Themen sind. Und dann kann ich das wieder integrieren in die Gruppe. Und so geht's Monat für Monat.
Und hast du einen festen Vertrag mit denen? Oder?
Ja.
Der läuft über?
3 Jahre.
Ah, gleich 3 Jahre.
Ja.
Oh, stabil verhandelt.
Ja. Genau. Weil die Trainee-Programme 3 Jahre dauern.
Ja, auch schön. Also schön, ja, auch mega. Für so eine Sicherheit für dich, für die.
Absolut. Also
gegenseitig auch.
Genau. Und aber das ist schon was, die Leute fragen mich immer, ja, was machst du denn anders als andere Führungskräfte-Coaches da draußen? Die Langfristigkeit und die Messbarkeit. Also ich frage am Anfang KPIs ab, dass ich halt auch sehe, okay, weil Führungserfolg kann man halt messbar machen. Und am Ende interessiert das den Geschäftsführer. Und die Langfristigkeit. Einfach.
Das ist auch eine eigene Kategorie. Also man kann es nicht so pauschal sagen. Man kann nicht sagen, KPIs interessieren alle Geschäftsführer. Das ist eine Kategorie. Also das haben wir auch mit Marketingleitern, auch mit Geschäftsführern. Es gibt Leute, die wollen KPIs, dann tun sie sich aber super schwer, weil ich schiebe den Ball immer zurück bei KPIs. Sage immer so, ja super, ich nenne es immer KPI-Werkstatt. Das ist die langweiligste Folie, die es gibt, weil da steht einfach dran, was wollt ihr als KPIs? Und dann tun sie sich aber enorm schwer. Ja, Umsatz. Sag ja mal, Umsatz ist ja der schlechte KPI, Gewinn wäre geil, oder? Ja, Umsatz ist ja dumm. Naja, stimmt.
Das stimmt, ja. Also es ist
Kultur, nicht alles so. Kultur kann man zum Beispiel schwer an KPIs messen, finde ich.
Ja, und aber auch nicht jedem Geschäftsführer ist Kultur wichtig. Also da können wir diskutieren über Kompetenz der Geschäftsführerschaft. Mhm. Aber du hast recht, das sind zweierlei Kunden. Mhm. Aber darüber kriegst du halt gerade bei unserem Land die...
Einstieg.
Der, ja, mhm. genau. Der bayerische Mittelstand.
Was bringt mir das?
Ja, genau. Und aber halt wirklich, ich bin so lang drin und krieg halt alle Themen mit. Da habe ich es halt jetzt einfach, weil ich halt selber drin war, was für die ein brutaler Vorteil ist.
Mega.
Genau.
Muss aber ganz wenig erklären.
Ja, genau. Ich kenne die Dynamiken, die Strukturen, die Projekte, weiß, wo die Herausforderungen liegen.
Aber jetzt hat man so ein 3-Jahres-Mandat. Das ist ja, ich habe letztens in der Agency-Gang zu einem gesagt, der gar nicht aus dem Quark kommt, der macht vier Kundenmagazine im Jahr. Kundenmagazin kann man richtig Geld verdienen. Und dann habe ich gesagt, wohlwollend, ich sag dir so wohlwollend was. Dir wünsche ich, dass dieser Kunde mit diesen 4 Magazinen kündigt. Dann kommst du mal wieder aus dem Arsch. Dann hat er kündigt sein Abo und seitdem ist er weg. Das hat er nicht verkraftet. Mhm. Und da ist ja bei dir jetzt auch eine Gefahr drin, oder? So ein 3-Jahres-Vertrag macht er natürlich auch bequem. Oh, und dann habe ich noch Netzwerk und dann habe ich noch Bauernhof. Und wie hält man das Gas hoch, dass man... Weil das ist ja ein bisschen das Problem in dieser Freelancerschaft, sage ich jetzt auch mal. Ich sehe die immer so ein periodisches System, wie ja ganz oft auch meine Kunden arbeiten. Ich habe einen Kunden. Und so, jetzt endet die Kundschaft. Ja, scheiße, jetzt muss ich mir jemanden neuen suchen. Jetzt entsteht so eine Lücke. Und die rennen und rennen und rennen und kriegen eigentlich keinen kontinuierlichen Marketing-Mix hin, dass es immer weitergeht.
Ja, hast mich erwischt.
Ja,
ja, logisch.
I knew it.
Ja. ja, macht bequem, wobei bequem würde ich nicht sagen. Was mich jetzt angetrieben hat, wieder was zu machen, ist Erfahrung. Weil ich schon gemerkt habe, okay, ich habe halt jetzt meine paar Kunden. Das klangt erstmal. Und ich will aber Erfahrungen sammeln. Ich will mehr machen. Ich will mehr unterschiedliche.
Partizipiert ja jeder davon.
Ja, ja, genau. Und das hat mich jetzt angetrieben. Klar, am Anfang war es erstmal so, okay, jetzt habe ich das, jetzt schaue ich mal, was mein größter Kunde jetzt am Ende war. Weil bis davor habe ich schon auch viel mehr unterschiedliche Kunden gehabt. Also viel im 1:1 oder eben Workshops mache ich auch, mache ich nicht so gern, aber mache ich auch. Und das jetzt auf 3 Jahre schon, also erstens brauchst du eine andere Vorbereitung, Nachbereitung, klar, logisch. Aber es war schon so, fuck, jetzt habe ich weniger Kunden, jetzt kann ich auch weniger. Da kam bei mir das erste Mal Imposter. Kannte ich vorher nicht. Und da kam mir schon, fuck, jetzt mache ich weniger an sich, weil ich halt nicht mehr von einem Kundentermin zum nächsten steppe. Fuck, jetzt verliere ich Kompetenz. Und das hat mich jetzt angetrieben, wieder Gas zu geben.
Und wie suchst du die neuen Kunden?
Gute Frage.
LinkedIn-Post schreiben. Ah, das haben wir noch gar nicht aufgelöst. LinkedIn-Post schreiben und einfach mal 4 Leute verlinken, wo du gerne im Podcast wärst.
Hat funktioniert.
Haben die anderen noch geschrieben?
Keine Einladung. Genau. Habe ich aber auch nicht mit
gerechnet. Ihr lieben anderen 3, ich kenne euch nicht, aber das ist sehr unsympathisch. Man antwortet auch sowas und man lädt die Leute ein, weil wenn das Leben was anbietet, dann nimmt man das Gespräch an.
Danke. Ja, LinkedIn nehme ich zur Sichtbarkeit um mir eine Personal Brand aufzubauen, aber die meisten Kunden kriege ich über Netzwerk und Empfehlungen, weil es gibt so viele da draußen. Ich finde, es hängt immer vom Menschen hier ab. Und wenn ich den Menschen mal kennenlerne, dann kann ich sagen, okay, finde ich cool oder finde ich nicht cool. Ich mache nicht so viel bei Social Media, was ich ja jetzt schon festgestellt habe, was nicht so gut ist im Gespräch mit dir.
Weiß ich nicht. Also muss man sich halt überlegen. Aber weißt du, der Gag ist jetzt der, ich mache mal ein bisschen Meditation. Wenn du jetzt irgendwann an dem Punkt bist, dass du 20 Anfragen die Woche hast, du kannst die alle nicht treffen. Es geht nicht. Weil es dir das Kraut rausschöpft, würde man auf Bayerisch sagen. Mhm. Am Ende des Tages triffst du dich mit 20 Leuten und 18 passen nicht dazu. Das ist die Natur der Sache. Leute empfehlen gerne, das ist allgemein ein Problem. Wir Deutschen neigen dazu, gern zu empfehlen, ob das passt oder nicht. Wenn du heute jemanden irgendwie fragst, hast du mir jemanden, der empfiehlt dir irgendwas? Und ich bin immer am liebsten, dass ich sage, nee, also niemand, den ich empfehlen kann. Nee, und dann sind die ganz verwundert. Das ist, ich sage immer, Mediamarkt-Prinzip. Du kannst beim Mediamarkt reinlaufen und stellst dem Ersten eine Frage und ich schwöre dir, du kriegst eine beschissene Antwort, die nicht stimmt. Und da wäre es mir viel lieber, wenn die sagen würden, kenne ich gar nicht aus. Das ist viel so. Und jetzt hast du 20 Leute, die mit dir sprechen wollen und bei 18 denkst du dir, stimmt mit mir was nicht oder was? Solche Vollidioten einfach. Mhm. Und jetzt ist ja die Frage, wenn du die 2 nur sprechen würdest, Wunschvorstellung passiert natürlich nicht, aber wenn du 3 sprichst und einer passt nicht und 2 passen, dann macht es was mit deiner Energy einfach auch.
Ja.
Und ich denke es immer so rum. Was ist, wenn zu viel ist? Und jetzt ist ja die Frage, das ist ein bisschen auch das, warum ich Kaltakquise so hasse. Nummer 1, weil es asozial ist, aber Nummer 2 auch, es ist dumm. Wenn ich heute meine Mission, meine Positionierung jemandem erzählen will und einen Elevator-Pitch machen will am Telefon, warum mache ich denn das mit einer Person? Also offensichtlich kann ich ja reden, weil sonst würde ich ja niemanden ansprechen. Dann kann ich auch irgendwo in eine Kamera reinreden, weil 300 Views kriege ich auf TikTok immer geschenkt zum Beispiel. Und dann ist es halt dumm. deswegen ist jeder, der Kaltakquise macht, dumm. Also man kann sich einfach vor die Kamera setzen und sagen, so, jetzt mache ich es in die Kamera, meinen gleichen Pitch und den mache ich jeden Tag und von mir aus auch immer das gleiche Video, weil der Algorithmus schenkt mir jedes Mal 300 Views. Sind die 300 meine Zielgruppe? Nein. Aber es muss ja auch nur einer dabei sein, dann ist es schon das gleiche erreicht wie am Telefon oder zwei, dann habe ich es doppelt erreicht. Und jetzt ist ja die Frage, das kann ich ja kontinuierlich machen. Und in deinem Job ist es ja wie in meinem. Wir haben es gerade einen TikTok gemacht, bevor wir auf die Aufnahme hier gedrückt haben, weil du gesagt hast, ja, aber was erzähle ich dann? Ja, also da muss ich nicht überlegen. Erzähle was aus den letzten 10 Minuten. Da kommt jetzt aber wieder, bin nicht so wichtig, Imposter, bla bla bla. Ja, aber die Leute, ich zwinge doch niemanden, meine Videos anzuschauen, sonst mich blockieren. Also manchmal schreiben sie auch, was du alles für Scheiße postest. Dann sage ich so, ja, aber soll ich da Anleitung schreiben zum Blockieren oder wie wollen wir weitermachen?
Ja, also ich habe gestern erst eine Story gemacht, weil ich auch gesagt habe, viele erzählen mir immer, ja, aber wen interessiert es, was du laberst? Den Gedanken habe ich gar nicht, weil wenn ich mir die Frage stelle, poste ich gar nichts. Für mich ist eher so, wir sind ja alle so überladen an Input, wenn, dann will ich ja Mehrwert mitgeben. Und ich merke schon, ich entscheide ja vorher, ist das jetzt Mehrwert für die Leute oder nicht. Mm. Und das sollte man ja nicht. Mm-mm. Genau. Also.
Ich sehe es anders. Es ist so viel Scheiß-Content da draußen. Dann muss man was selber noch leisten. Weil man wird überschüttet von AI-Slop, von KI-Shit, von kompletten Bullshit. Mhm. Und das finde ich noch gar nicht so schlecht, weil, also wir schicken uns hier auch gefühlt, der Flo oder Markus und ich glaube, wir schicken uns am Tag 150 Videos. Also wir kommen auch gar nicht mehr hinterher. Nur witzig, nur Quatsch, nur Brainfuck. So. Und das bringt eine Leichtigkeit vielleicht bei uns rein. So. Aber es gibt ja so viele in meiner Branche, die auch Coach sind oder Agenturen machen und die so eine Scheiße erzählen und die Leute halt irreführen in die falsche Richtung. Mhm. Und da arbeite ich dagegen. Also ich mache das eigentlich wieder aus einem Optimierungsbedürfnis, weil ich mir denke, naja, ich habe jetzt 20 Jahre alles gesehen. Nach 20 Jahren kann ich mal sagen, kann jetzt so schlecht gelaufen sein, muss irgendwie funktionieren. Erzähl dir doch mal, wie ich das gemacht habe. Und das könntest du ja nach jedem Termin. Und das ist auch was, was man meines Erachtens früh anfangen muss, weil die Kunden sind verwundert, wenn man dann selbst auch anonym über sie spricht. Aber man muss es einfach machen, weil es deine Referenz. Und ich kann einfach rauslaufen auf den Laden und sagen, hey, heute habe ich wieder einen Workshop gehabt bei einem meiner größten Kunden. Das Thema. Es ist so einfach, wenn man von außen drauf schaut. Wenn man das macht, wenn man das macht, wenn man das macht. Man denkt immer, genau das, was du jetzt gesagt hast, man denkt immer, man weiß, wie jeder denkt. Man weiß gar nicht, wie die Leute denken, gar nicht. Fragt mal in eurem Umkreis, wie stellst du dir Zahlen vor? Ist es mathematisch in deinem Kopf oder siehst du die Zahlen? Das sage ich mit einem fotografischen Gedächtnis. Ich sehe immer einen Zettel und da ist die 3 drauf. Sagen andere Leute, hä, was, habe ich noch nie. So, und jetzt denken wir ernsthaft, wir wissen, was die denken. Nee, wir wissen gar nichts. So, und deswegen braucht ihr jemanden, bla bla bla. Und wenn ihr Unterstützung sucht, dann fragt mich an, lasst uns kennenlernen.
Hm. Ja, geil.
Und dann halt nicht als Story, sondern als Real, weil ja. Das ist auch so, das ist auch eine Generationensache. Viele Leute sagen, oh, du musst mehr Stories machen. Sag ich, nee, ist halt verschenkt. Warum soll ich Stories machen? Diese Videos, also ich habe heute noch Videos, die sind 2 Jahre alt und auf einmal gehen die viral. Ja, das wäre nicht gegangen in der Story.
Mhm. Ja, ja, klar, logisch.
Und dann ist es geschenkt. Und dann ist doch bei dir das Schönste, wie schön wäre der Umstand, dass du sagst, aktuell kann ich kein neues Mandat aufnehmen, aber lasst uns in 3 Monaten nochmal telefonieren. Oder soll ich mir bei euch melden, wenn was frei wird? Und irgendwann hat man eine Liste und dann wählt man aus. Und das wirkt ja immer, habe ich da jahrelang schwer getan, immer zu sagen, wir haben in der Agentur so 9 bis 10 Anfragen die Woche und 9 lehnen wir ab. Klingt super arrogant. Aber da ist ja ein Qualitätsversprechen drin, dass alles zu spät ist, weil diese eine Anfrage, die wir annehmen, ich schwör's dir, die rasieren wir so anders. Das ist so geil, weil die haben wir uns ausgesucht aus 10. Das ist das, was wir perfekt können, wo wir sagen, da hängt die meiste Energy drin, da haben wir richtig Bock drauf. Mhm. Und das ist das Versprechen. Mhm. Und das ist ein bisschen, ist jetzt wieder die andere Ecke, zu viele Anfragen. Aber es ist ein bisschen was, was wir im Dienstleistungssektor alle auch irgendwie falsch verstehen. Und das merke ich täglich, wenn ich was absage, das können die Leute nicht. Kommen nicht klar damit. Wir sind dann nicht die Richtigen dafür. Teilweise ist es total wohlwollend. Wir bieten das nicht an. Und dann kommt immer so, ja, aber warum? Wir haben eine Zwetschge Digital, das ist eine Lizenz, Google Workspace, Backup, Rechenzentren betreiben wir da. Und da hat gestern einer angefragt, ja, er bräuchte 2 Google Cloud Identity Lizenzen von dem Reseller, ob wir die anbieten können. Da habe ich geschrieben, nee, wir bieten das nicht an. Dann hat er geschrieben, ja, aber warum? Dann denkst du so, ja, hä? Und das gibt's aber nur in der Dienstleistung. Wenn du heute in den Supermarkt gehst oder auch Preise, wenn du heute in den Supermarkt gehst und gehst an die Kasse und sagst, ja, also ihr habt es jetzt alles mitgekriegt, sie haben jetzt auch nicht so viel übers Band gezogen, es hat alles nur einmal gepiepst, aber also 760 Euro sehe ich jetzt nicht. Sag mal, können wir uns bei 450 einigen?
Das wäre mal geil.
Ja, schau mal, es würde nie passieren, aber es ist genau das Gleiche.
Mhm. Ja, wobei ich sagen muss, Preis wurde bei mir noch nie verhandelt.
Ist eine Mindset-Sache, also ist eine Auftretenssache.
Ja, also da, der wurde schon immer, und jetzt bin ich nicht unterste.
Also Stundensatz, oder?
Tagessatz?
Wo liegt er?
1400.
Mhm. Ja.
Aber je nachdem, also die 3 Jahre sind natürlich auf einer Pauschale und, ne, aber wenn jetzt so wie...
Finde ich auch interessant, warum? Finde ich immer interessant, die Kunden sagen so, ja, also das ist ja so klassische Kundensätze. Jetzt lass uns das mal machen und danach haben wir noch viel, viel mehr für euch. Dann sage ich immer so, okay, was soll denn mit der Information? Ja, ja, nur, dass ihr wisst, also da könnten nur mehr kommen. Dann sage ich so, ja, also wenn man zufrieden ist, kommt immer mehr, klar.
Ja.
Weißt du, das ist so eine Verhandlungssache. Mach mir doch einen besseren Preis. Ich würde dir mehr Arbeit geben, wenn du mir mit dem Preis entgegenkommst. Habe ich früher auch immer so gesagt. Warte mal ganz kurz. Also meine Mitarbeiter sollen mehr arbeiten und dafür kriegst du einen Rabatt. Ganz kurz, ich frage ganz kurz. Entschuldigung, würdet ihr am Samstag auch reinkommen, aber gibt nicht mehr Gehalt? Nee, haben keinen Bock. Das ist so ein Irr. Es ist so ein Irrglaube, wenn meine, warum? Also der Wert meiner Arbeit sinkt dadurch, dass ich mehr gebe. Das macht einfach keinen Sinn. Und das ist aber was ich auch den Agenturen immer wieder sage, was für mich auch, und ich glaube, das ist das, du strahlst einfach aus, dass du mit deinem Preis zufrieden bist und dass du das wert bist. Und das haben viele noch nicht verinnerlicht. Das liegt aber daran, dass sie ihren Preis nicht kennen, weil sie noch nie berechnet haben, was sie überhaupt für Kosten haben.
Ja, und, aber was ich ganz oft höre, ist, ja, ich gehe jetzt ein bisschen runter, weil für den Preis nehmen sie mich nicht. Da bin ich so, ja, sorry, aber das ist nicht mein Kunde.
Dann nehmen sie es halt nicht.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Genau. Aber das strahlt mal aus. Und das ist aber genau der Punkt, wo ich vorher schon gemeint habe, es ist halt super schwierig, so zu verkaufen, wenn das Konto leer ist.
Total. Absolut.
Wenn ich heute einfach rich as fuck bin und keinen Cent mehr brauche, dann kann ich Projekte aus Leidenschaft annehmen oder aus Expertise, weil es weiterlaufen muss. Aber wenn ich es unbedingt brauche, dann werde ich unsicher und das spürt der Kunde halt. Und jetzt ist aber die Frage, wie kommt man raus aus der Nummer? Das ist natürlich nicht so einfach.
Ja. Ja, habe ich auch immer wieder den Fall. Also wie gesagt, ist ja nicht so, dass bei mir jetzt schon so läuft, wie es vielleicht ja, irgendwann mal sein wird. Aber da bin ich schon so, dass ich mich immer wieder hinterfrage und sage, okay, ich kann jetzt mit dem Preis runtergehen oder dem irgendein Angebot machen, wie wir uns treffen. Aber ist es das, was ich möchte und wie wird die Zusammenarbeit? Das ist auch, wenn ich mit, wenn wir Podcast-Leute suchen und da ist die Kommunikation so beschwierig, ja, sorry, aber dann tue ich da nicht nochmal hinterher.
Gibt weil die Wertschätzung. Ich
weiß, ja, genau. Mhm. Und da, glaube ich, muss jeder für sich seinen Wert mal checken. Und sich schon, weil du vorhin gesagt hast, Leute nehmen sich so wichtig, ja, was sie an Bedeutung haben könnten, aber es geht ja auch um den Selbstwert. Und wenn ich merke, was bin ich wert, was ist meine Dienstleistung wert, was ist meine Zeit wert, dann mache ich automatisch Grenzen.
Aber das sind jetzt genau die Punkte, die sich meisten nicht überlegen. Wenn ich nicht weiß, was mein Leben kostet, da fängt es ja an. Wie viel Geld muss ich verdienen, dass sich die Nummer hier lohnt? Dann schauen die mich an. Also, werde nie vergessen, erster Inner Circle. Habe ich einen angerufen, weil dem sie Arbeit gut findet. Und dann habe ich einfach angerufen. Nochmal, ich akquiriere ja nichts, gell. Aber der war dann auch so in diesem, der kannte ein paar, die sich für diesen Inner Circle schon qualifiziert hatten. Und dann habe ich den angerufen. Dann sage ich, was kostet denn bei dir eine Webseite? Ja, so 3.000-4.000 Euro. Sag ich, ja, das habe ich mir gedacht. Sag ich, das habe ich mir gedacht. Und das Problem ist so, sage ich, sie sind auch nicht so geil. Es fehlt noch, 20% fehlen noch bei deinen Sachen. Die kann man aber ganz einfach technisch ändern. Und dann wirst du jede Webseite für 10.000 bis 15.000 Euro verkaufen. Sag ich, das verspreche ich dir. Und jetzt kommst du in diesen Inner Circle, sage ich, und ich weiß genau, also wenn du 3.000 bis 4.000 Euro für die Webseiten verlangst, kannst du dir den nicht leisten, sage ich, aber du kannst den von mir aus in 200 Euro Raten zahlen, den Inner Circle. Und seit während diesen 6 Monaten hat er es noch ganz bezahlt. Und weißt du, da sind dann so Sachen aufkommen, die stolpern deine Selbstständigkeit und dann hat er irgendwie gesagt, ja, also er braucht im Monat, sag ich, was musst du denn verdienen? Ja, 3,5. Dann sage ich so, aha, okay. Sag ich, ja, aber da kannst du ja, okay. Und dann sage ich so, netto. Und dann merkst du immer, wenn die Leute schon zucken bei Brutto und Netto, dann weißt du, fuck, die wissen nicht, was Brutto und Netto ist. Und dann ist es richtig wild, wenn die halt auch eine Firma haben.
Ja.
Ja, also auf meinem Konto. Ja, also netto. Aber ich zahle dann noch Steuern davon. Dann sage ich so, ja, aber also das sind wir auf einen Namen Mindestlohn, ne? Nee, das kann ja sein. Da sage ich, ja doch, rechne den Mindestlohn mal aus, ziehen wir die Steuern ab. Dafür mache ich mich nicht selbstständig. Und da geht's jetzt los. Ich muss doch mal überlegen, was muss ich denn verdienen? Und da würde ich jetzt auch sagen, wenn ich mich selbstständig mache, muss es mehr sein, unweigerlich, wie in der Festanstellung. Weil ich werde mehr arbeiten. Ich habe mehr Risiko. Und dann frage ich mich halt schon oft, wie wollen die Leute, jetzt fangen wir mal ganz low an, aber also unter 3.000 netto, die wirklich hängen bleiben, muss nicht mein Ziel sein, weil dann kann ich einfach...
Kann sich anstellen lassen.
So.
Für deutlich weniger Stress.
Krieg auf jeden Fall irgendeinen Job, wo ich 2,3, 2,5 verdiene, mache ich noch einen 450-Euro-Job oder 600, was weiß ich, was ist jetzt dann. Und dann habe ich 3.000, habe aber keinen Stress. Kann jeden Tag neu entscheiden, was ich mache. Also muss es ja eigentlich schon irgendwo in die Richtung 4.500, 5.000 netto gehen, oder? Und jetzt muss ich halt rechnen anfangen. Ja, man kann jetzt doppelt den mal nehmen, wenn das Finanzamt da war, dann sind schon mal 10. Und dann habe ich noch ein bisschen Lizenzen und was weiß ich was, dann wäre ich im Monat meine 12.000, 15.000 Euro umsetzen müssen. Jetzt habe ich schon mal eine Klarheit. Und jetzt kann ich reverse engineeren, jetzt geht das Ding durch. Und auf einmal wird relativ klar, wie viele Stunden möchte ich im Monat arbeiten, was kann ich arbeiten. Ich habe so eine Tabelle, oh, ich habe so einen Newsletter und da kommt im ersten Ding auch so eine Stundensatzkalkulationstabelle. Ich sage oben die Vollzeitäquivalente ein, wie viele Arbeitsstunden arbeiten die und was ist dann der, was ist der Stundensatz von der Agentur. Und dann siehst du rechts dran eine Effizienz, weil das kommt ja wieder dazu. Du kannst ja nicht 100% der Stunden abrechnen. Mhm. Und wir messen uns hier zum Beispiel, wir wollen, dass 80% der Arbeitszeit in irgendeiner Form getrackt wird. Auch intern darf die getrackt werden, aber 60% muss abrechenbar sein. Mhm. So, und jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich auf einmal was. Und jetzt kommt der Kunde und sagt, ja, also mit 1400 Euro, da kommen wir am Tag nicht hin, für 1200 würde ich sie nehmen. Und dann muss wie aus der Pistole kommen, gut, dann kommen wir heute nicht zusammen.
Ja.
Aber rufen Sie mir an, wenn Sie mich wieder brauchen. Mhm. Und mehr Budget da ist. Oder was können wir runternehmen? Machen wir halt keine 8 Stunden, machen wir halt 6.
Genau, ja. Und so einfach ist es am Ende. Und deswegen kann ich immer die Preisdiskussion nicht verstehen.
Ja, und du hast vorher auch gesagt, Wert. Mhm. Was erreichen denn die 1400 Euro am Tag bei denen? Und das ist zum Beispiel was, was wir hier ganz als festes Ding haben. Alles, was Zwetschge gemacht, muss am Schluss einen Nuller mehr Umsatz bringen, als wir gekostet haben. Mhm. Challengen wir alles, wenn es Postkarten sind. Mhm. Bis zum kleinsten Produkt runter. Mhm. Und wenn es das nett ist, dann sprechen wir es offen mit dem Kunden an. Dann sagen wir, das ist jetzt keine Maßnahme, das ist eine Investition. Sagen auch manche, dann okay. Also auch da ist ja Ehrlichkeit so einfach, gell? Ich habe ganz oft auch Sachen, wo ich sage, die 80% von meinem Plan sind todsicher. Todsicher. Die Investition lohnt sich bei uns. Und die 20 sind Risiko. Mhm. Sag ich, aber die werden funktionieren, geht es richtig ab? Und wenn sie nicht funktionieren, dann sind halt die 20.000 Euro weg. Müsst ihr ja wissen. Machen die trotzdem, weil sie ehrlich beraten wurden.
Genau. Ehrlichkeit und generell Themen einfach ansprechen ist ja, egal in welchem Lebensbereich, einfach der Gamechanger. Weil wenn ich anspreche,
warum tun sich die Leute so schwer damit?
Weil sie sich schon 1000 Gedanken machen, was denn der andere denken könnte und sich oft, glaube ich, auch gar nicht im Klaren darüber sind, was das Problem ist. Mhm. Also jetzt, weiß nicht, bist du ein reflektierter Mensch, ich ein reflektierter Mensch, aber wenn du selber gar nicht weißt, was ist denn gerade mein Thema, warum komme ich mit dem Konflikt gerade nicht klar, dann kann ich es auch nicht ansprechen.
Aber es würde helfen zu sagen, komm gerade nicht klar.
Absolut.
Das finde ich ja so geil. Das ist so eine Qualität, die habe ich erst vor ein paar Jahren entdeckt. Habe jetzt langweilt die Leute schon, die jede Folge hören, habe ich es, glaube ich, 2-3 Mal in letzten Folgen gesagt. Am Tisch zu sitzen und zu sagen, es hat mich richtig geärgert. Und auf der anderen Seite ist so, was? Wie? Was machen wir jetzt? Sag ich, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Geht doch jetzt gar nicht drum, was zu machen. Hat mir einfach richtig geärgert, was du gesagt hast. Mhm. Ja, aber das ist so ein Showstopper. Und dann kommt man aber irgendwann in den Modus, dass es kein Showstopper mehr ist. Sondern dass der andere sagt, hey, voll nett, dass du es gesagt hast. Ja, die gestern hier einen Kunden, da kam aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben den Kunden, der bei uns eine Webseite bestellt. Und jetzt kam ein Kunde aus einem, war schon Tempo?
Geht gerade, danke.
Ich lege die Tempos mal in die Mitte, wir haben ja schon eine Tempo-Geschichte heute. Und jetzt kam ein Kunde aus dem gleichen Bereich, wesentlich größer als die. Und witzigerweise sagt mir meine Intuition, ich muss die anrufen. Und mache mir eine Aufgabe und sage, anrufen wegen gleicher Kunde. Und Branchenexklusivität ist nicht bezahlbar bei Agenturen. Wir hatten das ganz viel mit Bäcker und da war aber auch immer Drama. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, teilweise haben uns sogar Bäcker ihre Familien, weitestgehende Familienverbandelten, anderen Bäcker empfohlen und dann gab es Stress, weil sie gesagt haben, schaut er gleich aus. Dann sage ich, nee, also schaut ganz anders aus.
Okay.
Ja, aber haben auch eine Ehre im Logo, sag ich, wie jeder Bäcker auf dieser Welt, ja. Und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger, auch wenn Branchenexklusivität nicht bezahlbar ist eigentlich. Und da habe ich mir eine Aufgabe gemacht, bla bla bla, anrufen wegen bla bla bla. Und ich habe es nicht gemacht. Aus Stress, war viel auf Geschäftsreise. Hm. Und jetzt kommt aber was ganz Interessantes. Der Kunde ruft hier an, eine neue Qualität. Ganz freundlich ruft seine Projektmanagerin an und sagt, hey, ich habe gesehen, ihr arbeitet für die. Und das wollt ihr jetzt einfach nur mal ansprechen, weil das macht was mit mir.
Krass, okay, cool.
Aber weißt du, was für ein Move? Also der muss ja erstmal auch über seinen Schatten springen, hier anzurufen.
Und nicht gleich zu sagen, hey, wir kommen nicht.
Ja, oder... Das ärgert mich richtig oder Groll oder keine Ahnung. Mhm. Dann hat die Kollegin super reagiert, hat mich sofort angerufen, war unterwegs. Ich sage, den rufe ich jetzt sofort an, habe ihn aber noch nicht erreicht. Und jetzt waren sie gestern da, die Webseite ist fertig und hat eine Webseitenschulung und ich habe ihm geschrieben, hey, ich habe zweimal versucht, dich die Woche anzurufen. Und er hat gesagt, ja, habe ich gesehen. Sage ich, hier ist meine private Handynummer. Wenn du das am Wochenende klären willst, ruf mich an. Sage ich, ist mir scheißegal, kannst du mir auch abends anrufen. Sage ich, keiner muss Groll wegen irgendwas haben. Es gibt kein Problem, sage ich. Und die rechnen es dir so hoch an, dass du dass du hier angerufen hast. Und das war gestern, das war ja schon fast eine Liebeserklärung. Also wir waren da in diesem Besprechungsraum gesessen und hat er gesagt, hey, ich finde es so geil, dass du das so ernst nimmst. Und dann sage ich so, ja, du bist jetzt unsere Partner. Also ich sehe auch nicht als Kunden, wir haben eine Partnerschaft. Und dann sage ich, aber du musst aussehen, schau mal, die haben jetzt zum Beispiel, machen Social Media mit uns, die geben im Jahr 100.000 Euro aus. Sage ich, das würdet ihr nicht machen, ja niemals. Und dann sage ich so, und ganz ehrlich, eigentlich müsstet ihr halt die Webseite und diese 100.000 und aber ja irgendwie eigentlich nur mehr, wenn ihr Branchenexklusivität, sagt er, verstehe ich doch alles wunderbar. Und es war aber so geil, weil es gab gar nichts. Allein, dass man drüber gesprochen hat, war gut. Mhm. So einfach wär's.
In allen Situationen einfach das ansprechen, was einem im Kopf vorgeht. Mhm. Muss ich aber auch erst lernen. Ich mache das mittlerweile ganz gerne, wenn ich was nicht verstehe. Hm. Ich hatte das ganz oft in meiner Angestelltenzeit, wo die irgendwas gelabert haben und ich so, ja, ja, klar, logisch. Weiß genau, worum es geht. Und ich hatte halt gar keinen Plan. Und das ist halt, da fühlst du dich selber scheiße und dein Gegenüber fühlt sich halt verarscht. Weil irgendwann merkt man das einfach. Und heutzutage sage ich, du, sorry, habe ich gerade nicht verstanden, kannst du das einfacher erklären? Oder wie auch immer, weil es bringt dann niemandem was. Hm. Und ich dachte auch immer in meiner Selbstständigkeit, ich muss hier Fachbegriffe jonglieren.
Ein bisschen Buzzword-Bingo.
Ja, ja, genau, um zu zeigen, dass ich was kann. Mhm. Ja, und das ist totaler Bullshit, weil die Leute wollen einfach nur das verstehen, was aus meinem Mund kommt. Und ich glaube, wenn die Leute sich selber da zurücknehmen und einfach sagen, okay, hey, ganz egal, was der jetzt denkt, ich frage jetzt einfach nach, das wird ja nie gejudged.
Das ist ja auch Interesse. Also das vermittelt ja erstmal Interesse.
Ja,
ich will es noch besser verstehen.
Ja,
jetzt habe ich nochmal eine Frage. Ich sage auch ganz oft in Kickoff-Workshops, dann merken die schon, dass ich es verstanden habe. Und sage ich, ich will nur mal eine blöde Frage stellen. Und weißt du, was ich auch festgestellt habe? Ich meine, wenn man seine Expertise in Social Media teilt, denken ja die Leute, dass du so ein Schachtelhuber bist. Automatisch, weil du teilst ja nur Wissen, du weißt alles. Und wo die richtige Magie drin liegt, und das mache ich ganz oft, sagt ein Kunde, ja und das, was haltest du davon? Und sage ich, ja, keine Ahnung. Das ist abartig. Das finden die so geil. Und auch selber finden die was geil. Nee, du bist ja gar nichts dazu sagen, weil gar keine Ahnung. Wäre einfach richtig unseriös, da was beizutragen. Fertig, Sache erledigt. Das ist dieses Empfehlungsding. Jeder will was empfehlen. Ja, aber wenn ich nichts empfehlen kann, dann kann ich nichts empfehlen. Und wie geil ist es, wenn ich jemand gegenüber sitzen habe und sagt, der schenkt mir in den Bereichen seine Expertise, wo er sich sicher ist, dass er was beizutragen hat und da, wo er keine Ahnung hat, hält er die Schnauze. Das wäre allgemein, das würde das Internet so gut machen. Wenn jeder die Schnauze halten wird, da, wo er keine Ahnung hat. Uiuiui, wäre das Internet ein schöner Ort.
Ja.
Das wäre arbeitig.
Rollenverständnis. Also was ist meine Rolle gerade und da bewege ich mich und alles andere gibt mich nichts an.
Ist ja ganz interessant. Animiere ja auch immer alle, nennt das, wie du wollt. Wenn du nicht Therapeutin oder Therapeut sagen wollt, geht's halt zum Coaching oder macht's Persönlichkeitsentwicklung. Aber es finde ich so interessant, weil da kannst du ja auch sehen, wie wenig das Gegenüber überhaupt wissen muss von dem, was du arbeitest. Gar nichts. Da kommt dann eine Frage, die hat gar nichts mit deinem Job zu tun. Und die beschäftigt die dann 3 Wochen. Darum geht's ja. Salz in die Wunde, Dinge aufreißen. Gestern habe ich auch gesagt, ja, die Leute suchen bei mir gerne auch die anfragenden Reibung. Manche reibt es dann zu viel. Weißt du? So, wenn die Leute nicht weiterkommen wollen. Ich sage das auch ganz oft zu Kunden, du, also das ist nicht da, dass wir am Schluss von dem Projekt zusammen gerne in Urlaub fahren, gell? Darum geht's nicht. Es geht darum, ein Ziel zu erreichen. Deswegen, wir müssen uns nicht mögen. Wir mögen uns wahrscheinlich danach, aber das ist nicht mein Ziel. Das bin ich da. So, wir haben jetzt ein Ziel. Was ist das Ziel? Mehr Brand, mehr Marke, mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr, was weiß ich, Employer Branding, mehr Bewerbungen. Und dann ist doch gut.
Den Moment habe ich auch regelmäßig, wenn ein Kunde vor mir sitzt, gar nichts mehr sagt und wirklich erschüttert ist, sage ich, ja, sorry, aber mein Job ist es nicht, das zu sagen, was du hören möchtest. Und da ist auch immer so, okay, ja. Und sage ich, aber weißt du, wir sind hier, dass du dich weiterentwickeln kannst und dass wir genau darüber sprechen. Und das anzusprechen, dass das gerade so ist, dass es unangenehm ist, hilft auch schon wieder.
Wie ist es mit so unangenehmen, also auf der Reise nach Kunden wird es ja gerade in dem CEO-Bereich auch so Mittelstands-Oberbayern geben, wo man sagt, also wollten Sie mal eine junge Frau einladen, wollten die vielleicht runterlaufen lassen, wollten die anmachen, passiert wahrscheinlich auch alles auf dem Weg so, oder?
Also so Fälle habe ich schon auch.
Wie macht man das?
Wie ich damit umgehe? Wenn ich sowas mitbekomme, oder
wie, also gerade wenn man Kunden sucht, weißt du, also ganz oft hat man ja schon so ein Gefühl und denkt sich so, oh, weiß nicht, gibt mir irgendwie komische Vibes.
Ah, wenn die mit mir so umgehen?
Ja.
Ah, okay. Es sind nicht meine Kunden.
Nee, nee, natürlich nicht.
Genau.
Aber mal sitzt ja da erstmal, wenn das so ist, dass ich sage, jetzt lernen wir uns alle erstmal kennen.
Ja, das kann ich eigentlich ganz gut ab. Mal dann habe ich ein gutes Gespräch, hatte ich auch schon. Da merke ich einfach, da viben wir nicht, da führe ich einfach ein normales Gespräch, da pitche ich nicht, da tue ich nicht nach, da stelle ich keine Fragen. Das
ja, die Königsdisziplin ist ja dann, da habe ich mir so schwer getan, direkt einfach abzusagen.
Ja. Ja, also in einem Gespräch ist es halt schwierig, finde ich, wenn du dich mit dem irgendwie zum Mittagessen triffst oder so. Das mache ich schon zu Ende. Also ich weiß nicht, das
nimmt sich ich glaube, Zeit. Das Maximum, was man an... Ich glaube, das führt schlussendlich zu Empfehlungen. Wenn man es schafft, unweigerlich, habe ich wahrscheinlich 18 Jahre nicht geschafft, aber am Ende des Gesprächs zu sagen, hey, jetzt haben wir da eine Stunde geredet, das war ein schönes Mittagessen, vielen Dank für die Zeit. Aber das passt nicht zusammen, ich bin nicht die Richtige. Dann ist das schon wieder, das ist schon beeindruckender, als danach eine Absage-Mail zu schreiben.
Ja, aber das mache ich auch. Mhm. Ja, einfach weil ich denke mir, super, jetzt muss ich da, also eine Mail dann zu schreiben, finde ich unangenehm. Also dann so auseinanderzugehen mit so, hey, ich melde mich und keine Ahnung, das finde ich komisch. Ja, genau, das mache ich nicht. Also da sage ich schon, hey, ich habe das Gefühl, ich kann euch nicht helfen.
Ja.
Oder ich bin da nicht die Richtige und dann ist es fein. Und das ist für mich total wichtig, weil ich ja so, also Menschlichkeit ist mein oberster Wert. Mhm. Und wenn das nicht vibet und da auch kein Vertrauen da ist in beide Richtungen, dann funktioniert das nicht. Hatte ich mal mit einem Kunden, das war super witzig, wir sind online gestartet und irgendwann habe ich gemerkt, ich glaube, wir müssen uns face-to-face sehen, weil am Anfang wollte ich halt besser skalieren können und habe halt nur online gearbeitet. Und dann bin ich zu dem gekommen und habe ich gemerkt, okay, da ist so eine Riesenbarriere. Also ich komme nicht an den Rand. Ja, total. Dann habe ich gesagt, hey, komm, wir stehen mal auf. Und ich habe den platziert und habe gesagt, hey, platziere mich mal, wie nah du mich empfindest. Und da haben wir schon 10 Termine gehabt online. Also es war ja schon, ne, der hat sich schon geöffnet und da war schon eine gewisse Basis da. Und dann stand ich so weit weg und habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt mal einen Schritt vor und ich schau mal, was passiert mit uns. Und dann stand ich dem, keine Ahnung, 3-4 Schritte gegenüber und habe ich gesagt, ich will eigentlich nur noch weg hier. Ich fühle mich so unwohl.
Bei du diesen, oder er?
Habe ich gesagt. Ah. Und habe ich gefragt, wie geht's dir denn? Ja, sagt er, ja, das Gleiche und finde ich auch. Und dann bin ich wieder zurück und dann haben wir es aufgelöst. Und am Ende der Session stand ich, keine Ahnung, keinen Schritt mehr entfernt von ihm. Und ich sage, jetzt ist gut. Ja, und jetzt können wir weitermachen. Und deswegen, das ist so wichtig, dass das menschlich passt, weil sonst komme ich nicht weiter. Und ich habe ja schon, also das haben wir ja alle, oder? Wir wollen alle einen guten Job machen. Und ich will ja meine Kunden rauslassen, dass die sagen, war geil, hat mir was gebracht.
Jetzt geht's ab.
Genau. Und nicht, ja, weiß nicht, hat mir irgendwie nichts gebracht. Also kann ich ja vorher gleich sagen, hey du, ich glaube, das passt nicht.
Ja, klar. Es geht aufs eigene Karma-Konto, also oder aufs eigene Energiekonto. Also am Schluss.
Genau.
Weißt du, das meine ich auch damit. Das ist halt, finde ich, so das Wichtige. Ich glaube, die meisten Leute nehmen sich nicht diesen Luxus, dass sie sagen, ich suche mir am Anfang die Kunden aus, weil ich brauche es ja so dringend. Aber darin liegt eine Riesenmagie. Wenn man sich wirklich nur die raussuchen würde, weil was habe ich Kunden gehabt, die einfach Energieräuber waren und den anderen die Energie weggeraubt haben eigentlich am Ende des Tages. Und am Schluss, wenn ich gesagt hätte, so der Pimmelberger und der Pimmelberger, die tue ich raus, denkt da jetzt auch gerade an zwei, die denken bestimmt immer auch noch an mich, dann hätte ich so viel mehr Freiheit im Kopf gehabt, die den anderen Kunden schenken hätte können und da unweigerlich auch den Umsatz machen hätte können, weil die Kapazität da gewesen wäre.
Mhm. Ja.
Das ist, glaube ich, auch die Kernessenz, wo man sagen kann, ich wüsste wieder, wie ich's aufbaue. Mhm. Weil ich es ganz selektiv machen würde. Ich würde heute auch ganz selektiv, wird ganz, eine ganz klare Nische. Ich coache nur, ich mache nur Marketing für Ding, 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 Ding mit einer Hand und einem Schuhgröße 46 rechts und 43 links, so würde ich es mal raussagen.
Okay, weil da scheinen sich ja auch die Geister. Das ist ja, die einen sagen, ja, du musst hier wirklich nischig reingehen und die anderen sagen, hey, gerade in den ersten Jahren, stell dich breiter auf, wenn du auch mit unterschiedlichen Menschen arbeiten möchtest.
Ja, die Menschen können trotzdem unterschiedlich sein, aber ich glaube, das ist auch, da gibt es keinen... Also ich glaube, die sind falsch gewickelt, weil wir haben ja das Problem, dass es draußen enorm laut ist. Die Socials sind laut, wir haben enorme Überreizung, jeder Mensch hat maximale Überreizung. Mhm. Wie soll ich denn jetzt deine, und das ist ja interessant, weil das ist ja auf deiner Webseite, kann ich null, verstehe ich gar nicht, für wen das jetzt ist. Null. Mhm. Ist halt so. Und ich sag dir auch eins, das ist auch nicht die Webseite, das sind die Empfehlungen, die sind, weil Social Media kann es auch nicht sein. Also ich würde sagen, du hättest genauso viel Erfolg, wenn die Webseite gar nicht existieren würde wahrscheinlich. Mhm. Die gehen dann vielleicht schon in zweiter Instanz drauf. Hey, schau dir das doch mal an. Hier ist der Link. Dann gehen die da drauf, aber die Webseite verkauft es nicht, auf jeden Fall. Und
also wer schon mal sich roasten lassen möchte, geht zum Hannes in der Podcast.
Ich mache ja auch bei den Community Days Live Roasting. Dann hole ich die auf die Bühne.
Ja, geil.
Schau ich mir auch vorher nicht an.
Okay.
Und dann brauchen die danach aber auch kurz einen Sauerstoff-Tät. Nee, weil das ist ja so, schau mal, ich habe da letztes Mal in dem Video was gesagt, hast schon mal versucht, rückwärts einzupacken, wenn die Stereoanlage anschlagoffen ist. Das funktioniert halt nicht. Man muss ja ausmachen. Und das ist aber genau das. Und wir gehen heute rein, Internet, Social Media, was weiß ich was, und alles schreit uns nur an. Es ist nur schreien, schreien, schreien. Und jetzt kommst du und dann sagst du, ja, ich mach Coaching. Ja, okay, ciao. Nächster Post ist auch Coaching, 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 Coaching. Was machst du denn? Wo lese ich all das? Wo lese ich diese Geschichte? Ich bin da jetzt 3 Jahre. Das ist ein Case. Warum ist der nicht auf der Webseite? Das gibt mir doch ein Gefühl. Schau mal, ich habe da mal gearbeitet, bin dann da raus, bin heute Coach, arbeite wieder für den Laden. Ja, alles erzählt. Die muss es ja können. Die hole ich ja nicht. Die muss ja abartig sein. Die hat gekündigt. Das ist eine, die ist uns fremd gegangen. Die ist rausgegangen. Die hat uns sitzen lassen. Und jetzt hole ich die wieder. Also die muss ja richtig was können. Das ist ein Hammercase. Und ich mache Workshops und ich mache One-on-One da. Und dann weiß ich da schon viel mehr. Und dann, ich glaube, das hängt die Leute auch schon beim Hals raus, aber so ist es am Ende des Tages. Was ist die Leistung? Und was ist die Lösung? Die Leute wollen keine Leistungen. Kein Mensch ist interessiert an Leistungen. Was ist die Lösung? Besserer Vertrieb, bessere Kultur, bessere Dinge, bessere Zugehörigkeit, was weiß ich was. Das lese ich nirgendwo. Und dann haben die Leute, und das ist das Hauptproblem, und daher kommen diese 2 Richtungen. Die Leute haben Angst, wenn ich nicht für alle was anbiete, dann kriege ich keine Kunden. Weil ich muss ja jetzt mit der Gießkanne alles rausschießen, dass ich die alle erwische. Und das ist halt einfach Bullshit, weil keiner sucht nach dieser Gießkanne. Und das bedeutet ja nicht, dass ich sagen kann, ich mache nur Firmen in Oberbayern zwischen 25 und 45 Mitarbeitern. So würde ich es übrigens auch angehen. Mit dem und dem Umsatz, mit denen und den Strukturen, haben die schon Zwischenebenen und haben die Abteilungen. So würde ich es runterdefinieren.
Und was ist dann das Ergebnis?
Dass du ganz genau weißt, wer dein Kunde ist. Und jetzt kannst du deine Positionierung darauf ausrichten, die Texte oder das, was du aussendest und auch die Videos dahingehend zu machen, um die anzusprechen.
Aber ja auch nicht mit so Hardfacts wie, du hast einen Betrieb mit 30 bis 50 Mitarbeitern und 3 Abteilungsleiter. Genau, also was ist dann das?
Wenn ich 50 Mitarbeiter habe, brauche ich Abteilungsleiter. Wenn ich hier 20 habe in der Agentur, habe ich keine Abteilungsleiter. Und jetzt ändert sich dein ganzer Content. Weil wenn du hier wärst, dann wäre das rein One-on-One. Hey, ihr seid so unterschiedlich, ihr macht so unterschiedliche Sachen. Es gibt Grafiker, es gibt Programmierer, es gibt Projektmanager, es gibt so. Jeder hat was, das alles will und wir machen One-on-One und du kannst mir deine persönlichen Themen geben. So, das wäre die eine Dienstleistung. Jetzt kommt vielleicht in deinem Kopf, ja, aber wäre ja vielleicht auch was ich machen würde, würde ich nicht machen. Ich würde es mir ganz genau überlegen. Ich habe schon vorher gesagt, Workshops mache ich nicht so gern. Würde ich sofort sagen, dann mache ich keine Workshops mehr. Oder ich würde mich fragen, warum mache ich denn keine Workshops? Fuckt mich die Vorbereitung ab? Fuckt mich das ab? Fuckt mich das ab? Warum mache ich das, wenn es mir keinen Spaß macht? Es macht einfach keinen Sinn. Wenn du in einem Podcast sagst, ja, Workshops mache ich nicht so gern, ja, dann musst du es sein lassen. Oder du musst die Gegebenheiten
schauen,
verändern.
Dass ich es gerne mache. Ja.
Wo habe ich keinen Bock drauf? Und zum Beispiel, ich war immer allergisch auf Workshops. Warum? Weil wir halt keine gemacht haben. Ich war 10 Jahre lang allergisch gefühlt auf Workshops, weil ich mir gedacht habe, ja, ey, dann brauche ich die Folien und die habe ich nicht und keine Ahnung. Ja, heute, ich weiß gar nicht, wie viele Workshops wir die Woche machen. Weil wir das aber, es hat eingespielt. Wir haben, weiß ich nicht, 4000 Workshops gemacht. Und wir wissen heute, oh, ich habe ein geiles Team. Sage ich, schau mal, der Kunde braucht das. Da müssen wir über Social Media sprechen. Hier brauchen wir Marketing-Mix. Hier brauchen wir das. Was ist seine Zielgruppe? Sollen wir da nochmal ihm erklären, dass man heute keine Personas mehr macht? So, und dann gehe ich da zu meinen PMs und dann sage ich, das und das und das ist der Inhalt. Und dann ballern die eine Präsentation aus 200 Folien zusammen. Die schaue ich mir vorher nicht mal an. Dann gehe ich in diesen Termin und dann geht's los. Aber dann weiß ich, dass ich was Geiles habe. Und das hat mir gefehlt, dieses Asset. Aber wenn ich sage, das macht mir keinen Bock, ey, wie soll das ein geiler Workshop werden? Wenn ich da früh schon aufstehe und denke mir, nicht schon wieder Workshop, ey, gar keinen Bock. So, und das musst du doch einmal wissen. Und wenn ich dann sage, ich habe eine Firma mit 50 Leuten, ja, okay, dann wird es jetzt auf jeden Fall mal Struktur geben, Geschäftsführer, dann gibt es wahrscheinlich Vertrieb, dann gibt es halt irgendwie, weiß ich nicht, Filialen und so. Und jetzt muss sich der ganze Content darauf ausrichten. Und jetzt kann ich halt nicht sagen, ja, heute war ich in der Agentur Zwetschge und da habe ich mit einer Grafikerin gesprochen, die regt sie auf, weil ihr Apple Pencil immer so schnell leer ist. Das ist ein anderer Content wie, hey, da sind jetzt 9 Leute neu in die Führungsposition kommen, da ändert sich alles in der Kultur, da müssen wir das machen, da müssen wir das machen, da müssen wir das machen. Also packen wir da und da an, bringen die einmal zusammen, dann machen wir One-on-Ones, dann bringe ich sie wieder in die Gruppe. Jetzt sprich doch andere Leute an. Und jetzt kann ich aber rausgehen mit, ich mache Coaching.
Ja, Schock. Ja, total.
Und so einfach ist es am Ende.
Ja.
So einfach ist es. Das geht aber halt nicht im Sturm. Das geht nur, wenn man sich in Ruhe hinsetzt und sich überlegt. Und dann wird es ganz einfach, weil es ist ganz einfach. Die Leute finden es immer so kompliziert, aber es ist ganz einfach.
Ja, also ich merke schon bei mir, meine Geschäftspartnerin von unserem Unternehmerinnen-Netzwerk, die ist auch so, hey, mach einfach. Und bei mir geht immer erst die Denkmaschine an. Mhm. Und seitdem ich die Einstellung habe, okay, ich mache jetzt einfach und halte mich da mehr an die Simone, ist schon leichter. Und je mehr ich mir auch einrede, okay, ja, das ist jetzt kompliziert und Licht und wie und keine Ahnung, dann mach ich es auch nicht. Aber wenn ich jetzt mit der Einstellung reingehe, okay, scheißegal, ich will jetzt die Message rausbringen, dann mach ich es auch. Hm. Das ist, glaube ich, Einstellungssache, wie ganz, ganz viel.
Ja. Geht es um Content?
Ja, auch.
Hm. Ja. Also alles, jede Sichtbarkeit führt zu was.
Das stimmt, ja.
Man darf die Videos auch nicht zu wichtig nehmen. Deswegen sage ich immer, viele Videos machen. Ja, meinst du, dass ich mich jetzt an alle 2000 Videos erinnern kann, die ich gemacht habe? Das sind mir aber gar nicht, ist mir wurscht. Kann ich morgen wieder Neues machen. Kann auch heute nur drei machen. Habe ja heute schon eins gemacht. Was ein guter Tag, mach ich nur drei. Ja, ich glaube tatsächlich, ja. Unternehmen statt unterlassen. Darum geht's am Ende des Tages. Und jeder, der was unternimmt. Schau mal, der Gag ist ja auch der, das ist ja auch so eine Wahnsinnserkenntnis. Du wirst immer jemanden finden, der dich falsch versteht. Immer.
Mhm.
Ihr habt zur Wahl, zur Bundestagswahl so ein witziges, ich mache gar keinen politischen Content, ist ja nicht meine Aufgabe, ein witziges Video gemacht, haben wir damals diesen, bin da wie die Jungfrau zu Kind zu diesem Leichenwagen gekommen und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich da so einen Leichenwagen, jetzt ist morgen Bundestagswahl, wir werden da irgendeinen Schreiner haben jetzt hier in der Kommentarspalte oder irgendwo, der noch einen Sarg rumstehen hat, weil dann würde ich den holen und dann machen wir so ein AfD-Logo auf den Sarg drauf und dann stelle ich den vor das Wahllokal und dann kann ja jeder nochmal überlegen, bevor das der Kreuzel macht. Das war ein ganz klares Statement in diesem Video und daraus sind zwei Dinge entstanden, die gesagt haben, er ist ein Nazi.
Oh wow, okay.
So, ja, und dann muss ich ja sagen, gut, dann brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen. Ja. So.
Ja, das stimmt schon.
Und die Leute, wenn was falsch verstehen wollen, dann werden sie was falsch verstehen.
Ja.
Was ich sage, ist meins, was du hörst, ist deins.
Kommunikation.
Hm. Und ich glaube halt schon, dass planbarer Marketing-Mix halt interessant ist, je freelanciger das Ganze ist, weil man es einfach sonst nicht. Und das ist so interessant, gell, weil die Leute ja sind dann verwundert, wenn ich sage, 2014 gab es kein Video von mir im Internet. Keins. Das ist ja alles neu. Es gab 2014 kein einziges Video von mir im Netz.
Okay. Mhm.
Jetzt sind wir 2 Jahre später. Du wirst keine Anfrage finden, die nicht sagen, ich höre deinen Podcast, ich habe alle deine Videos angeschaut, es kommt über TikTok und so weiter. Und das ist aber Add-on. Alles andere, was wir vorher für die Agentur gemacht haben, läuft ja weiter.
Mhm.
Und das finde ich auch so interessant, weil ich glaube, so ging es mir ein bisschen, als ich deine Instagram-Bio angeschaut habe, das sind viele Dinge, das mag ich ja, viele Sachen machen. Aber man stellt sich dann ganz oft die Frage, für was bin ich denn jetzt gerade online?
Mhm.
Und es ist so irrelevant. Das war hier ein Riesenthema. Deswegen habe ich diesen Content auch als ich gemacht, weil ich wusste, also da kamen die ersten 5 Videos raus und hat die Agentur gesagt, ja, aber das kannst du nicht sagen. Du kannst schon nicht so viel preisgeben von dieser Agentur oder du kannst schon nicht das und das sagen. Und dann sage ich so, doch. Das ist das Hannes Zwetschke-Profil. Das hat mit der Agentur nichts zu tun. Ich kann da sagen, was ich will. Was ich Bock habe.
Okay, verstehe.
Deswegen ist, glaube ich, dieses Personenmarketing schon ein Thema. Ich meine, das ist ja auch so ein mega Buzzword, was gerade abgeht, aber wird da immer als Person sein. Und ich mache ja auch jetzt, ich mache ja eigentlich gar keinen Content für Agenturen. Ne? Also ich mache ja Content für andere Agenturen, aber es spielt jeden Tag hier Kunden rein. Das zeigt ja auch schon so.
Mhm.
Ja.
Ja klar, weil sie dich halt damit verbinden und dich kennen und du... Mei, das ist ja genau das, was Personal Branding ausmacht, glaube ich. Also, dass wir ja nicht nur Leistungen runterballern, sondern ja die Leute mitnehmen in unsere Einstellung und in unsere Haltung. Und dadurch finden die uns automatisch cool.
Mhm. Und die, also 99% nicht. Und wir brauchen aber das 1%, die uns cool finden.
Mhm.
Wichtigste Erkenntnis. Gestern auch im Podcast gesagt, 99% der Leute finden uns richtig scheiße. Ist so.
Mhm.
Macht nichts. Umso besser, man merkt früher. Das sind wir diese 18 oder 20.
Mhm.
Wenn die 18 gar nicht anfragen, ist das super geil, gar nicht Stress.
Mhm.
Aber es ist natürlich auch was, wo man durch muss, wo man auch aus der Jugend raus muss, wo auch vielleicht dein Mobbing wieder aufkommt. Ja, aber die müssen mich doch alle cool finden. Nee. Das wäre ja ganz furchtbar. Was hätten wir denn für einen Stress? Wenn dann alle cool finden würden, wäre ja furchtbar.
Steckt viel Wahres drin, ja.
Es ist ganz einfach. Jetzt wünsch dir doch mal einen Kunden. Das ist doch auch immer gut in diesem Podcast. So die Dinge, die man hier anstoßt, passiert ja auch immer was. Was ist denn der Wunschkunde? Wie viel Umsatz macht der? Oder kann man es überhaupt am Umsatz festnageln? Wie viele Mitarbeiter hat der? Was macht der? Ist es wichtig, was die machen? Was bauen, was beraten, was tun? Maschinenbau, in Niederbayern, gell, da gibt es ja viel Produzierendes. Oberbayern gibt es ja viel Produzierendes.
Ja, mal an sich das Produkt ist total wurscht, würde ich sagen. Also das interessiert mich ja am Ende nicht.
Mhm.
Umsatz ist prinzipiell auch erstmal irrelevant, weil ich will ja auch mehr Umsatz mit denen generieren, dadurch, dass Führungskultur besser wird. ist natürlich was, was du jetzt nicht versprechen kannst, weil am Ende, ich glaube, viele Unternehmen, wenn sie sich einen Berater oder einen Coach oder sonst wen reinholen, erwarten ja dann auch immer, dass danach alles geil ist. Mhm. Was die Leute aber in erster Instanz verstehen müssen, ist das Thema Selbstverantwortung, was ich schon mal gesagt habe. Und sobald ich da raus bin, müssen die halt auch das, was ich denen beibringe, umsetzen. Mhm. Weil sonst passiert da halt nichts. Mhm. Ne? Dann gehst du raus und dann machen die genau das Gleiche wieder und am Ende verändert sich halt nichts. Aber idealerweise steigt der Umsatz. Aber auch davon würde ich es nicht abhängig machen. Das ist eine gute Frage, einen Wunschkunden basteln. Mitarbeiteranzahl eigentlich zwischen 40 und 50 ist ideal. Ein paar Ebenen dazwischen, also jetzt gerade so Agentur wie bei dir hier ohne Abteilungsleiter. Da kommst du mit Workshops schon recht weit. Einfach, ne, dann schaust du dir die Themen an, was die Dynamiken ausmacht, was fehlt und kannst halt da in Workshops einfach reingehen. Mhm. Aber das, was ich machen möchte, langfristig begleiten, funktioniert meistens besser mit mehreren Hierarchie-Ebenen. Mhm. Genau.
Ja, und ich glaube, Umsatz, also was man, ich meine, 40, 50 Mitarbeiter gibt es ja eh her, aber ich glaube, alles so unter 3-4 Millionen Euro Umsatz macht auch keinen Sinn, weil die schon am Tagessatz sterben, wenn die das hören. Was? 1400 Euro am Tag.
Ja.
Und sie müssen natürlich einen Pain haben. Ich bin ja keiner, der über Pain verkauft, sondern eben über Lösungen, aber die müssen einen Pain haben.
Ja, und die haben alle.
Natürlich.
Es sind einfach die Standardthemen Kommunikation. Ja, ich habe irgendwas gesagt und mein Gegenüber versteht mich nicht. Ja, erstes Thema. Aber auch so, ich glaube, viele Unternehmen kapieren nicht, dass ihnen die Leute weglaufen oder die Leute nicht kommen wegen der Führungsebene. Mhm. Also Geschäftsführer sind ja meistens der Meinung, es liegt an allem anderen, nur nicht an meinen Führungsleuten. Und das ist halt ein Irrglaube.
Ja, ja. Das ist aber natürlich immer die... Also es ist ganz interessant, weil, also das stelle ich im Agenturbusiness fest, alle Fehler, und das ist eine furchtbare Wahrheit, wenn man darüber stolpert, aber es hat auch eine Wahnsinnschance. Alles, was schiefläuft im Agenturbetrieb, ist hausgemacht. Ja. Es gibt nicht den Kunden, der das, und dieser Kunde zahlt zu wenig. Ja, nee, der Kunde zahlt das, was du ihm angeboten hast. Hm. Und ja, der Kunde verlangt zu viel. Ja, okay, das ist aber auch wieder hausgemacht und so weiter und so fort. Und wenn man die alle reverse-engineert, die Probleme, dann kommt man immer wieder zu sich selber. Und jetzt kommt aber was ganz Cooles. Das ist erstmal eine Wahnsinnsenttäuschung. Mhm. Aber es kommt was ganz Cooles. Man kann es einfach an einer Stellschraube drehen.
Genau. Und das sage ich immer, du musst ja erstmal wissen, welche Stellschrauben du verändern musst, dass sich was ändern. Das wissen die meisten gar nicht. Die meisten hoffen einfach nur, ja, ich brauche bessere Leute, die motivierter sind, die mehr können. Ja, und dann kommen die in ein Umfeld rein, das scheiße ist. Mhm. Ja, sorry, dann ändert sich auch mit denen nichts, weil die gehen oder sie werden genauso lahmarschig.
Naja, und das ist ja das Teuerste dann. Leute anziehen, die kommen und, also das ist ja immer das Schlimmste. Gell? Wir brauchen viele Bewerbungen. Sag ich, nee. Wir brauchen die richtigen. 5 reichen uns. Was bringt's uns, wenn es jetzt 300 Leute, wir haben ja ein bisschen Auswahl. Sag, ja, aber wenn sie die 5 richtigen bewerben würden, wäre es halt richtig geil.
Und dafür musst du aber erstmal wissen, wer sind denn die richtigen Leute für mich? In welche Kultur treten sie denn überhaupt ein? Wenn ich keine lebende Kultur habe, weiß ich ja auch nicht, wer soll da jetzt reinpassen? Ja, wenn das vibet in einem persönlichen Gespräch, okay, cool, dann finde ich den persönlich vielleicht geil, aber passt der wirklich ins Team? Kann der mit seiner Kompetenz die Position, die er einnimmt, kann der mit dem, was dem Team liefern? Oder passt die Person zur Position nicht? Dafür muss ich aber erstmal wissen, was muss die Position liefern? Und das fragt sich ja keiner mehr. Die Leute wollen einfach nur schnelle Lösungen. Und jetzt schreibe ich Stellenanzeigen, was ja eh schon verkehrt ist, wie wir gelernt haben, Arbeitgebermarke aufbauen etc. Und dann bewerben sich 100 Leute, für mit 20 ein Gespräch, mal vielleicht passen 3, 4 so lala und einen davon nehme ich halt. Ja, super.
Und jetzt passiert vielleicht das Allerschlimmste, das sage ich immer, der Mitarbeitende kündigt nach 5,5 Monaten. Was für ein Kostenapparat vorne dran und Einarbeitung und so viel Hoffnung. Jetzt geht's wieder vorbei.
Ja, und dann ist aber auch, genau, also ich habe ja schon gesagt, ich war in der Masterclass zum Thema Arbeitgebermarke aufbauen, weil wenn du es schaffst als Betrieb, was du ja auch erzählt hast, die Leute bewerben sich, ohne dass ihr Stellen ausschreibt, das ist ja das Ideale, dann kannst du es dir aussuchen. Der Prozess muss stimmen, aber auch, sobald die Mitarbeiter da sind. Ne, wie ist das Onboarding? Wie sind die ersten
gibt's
Wochen?
Gibt's ein Onboarding?
Ja, gibt's überhaupt eins, ja genau. und wie werden die empfangen? Wie sind die ersten Wochen? Ist das, werden die einfach hingesetzt mit einem alten Laptop, der vielleicht nicht funktioniert? Ist halt null wertschätzend.
Aber crazy, wie die merkt dann, wie krass die Spannweite einfach ist, gell? Also wir haben jetzt am 1.8. wieder einen neuen Mitarbeiter gekriegt. Wir haben perfektes Onboarding. Softwareseitig auch selber was gemacht. Ich habe jetzt zweimal ihn gefragt, wie es ihm geht am Abend. Also die kommen hier auch, und das ist so interessant, weil also auch Arbeitgebermarke aufbauen, um Himmels Willens, einer unserer Hauptprodukte auch, ja. Aber das haben ja wir hier gar nicht, sondern die Kultur ist so weit, dass die Arbeitgebermarke sich selber aufgebaut hat. Mhm. Wir überlegen uns null, was posten wir. Ganz im Gegenteil, wir, also die Agenturseite überlegt sich mittlerweile, was posten wir, was nicht wieder zu vielen Bewerbungen führt, weil wir wollen ja gar keine Bewerbung, wir haben ja gar keinen Job gerade. Wir posten immer was, auf einmal kommen Bewerbungen. Ja, ihr habt den Post gesehen und so, ich will bei euch arbeiten. Ja, aber wir suchen ja gar niemand. Also da trägt sich schon was selber. Und das ist auch so ein Fundament oder so ein Habitat, das da entstanden ist. Die Mitarbeiter kommen und es gibt ein paar technische Dinge zu tun, Zugänge, Security, Zugangskontrolle, bla bla bla. Und dann kommen die und die Kultur, das kommt mir manchmal vor wie so eine Wolke. Die springen so rein und die Wolke fängt sie so auf. Und es kann auch gar nichts schief gehen, weil das auch so eingespielt ist. Ich habe es ja vorher schon gesagt, wir haben eine Mitarbeiterzugehörigkeit von über 7 Jahren. Da trägt sich alles. Jeder ist hilfsbereit, jeder kommt. Weißt du, allein das schon, die kommen hier rein und die Leute freuen sich und sehen die das erste Mal und nehmen die in den Arm und drucken den und sagen, ja geil, dass du jetzt da bist. Mhm. Und die Leute nehmen das auch wieder so wahr und sagen, hey, ich bin so stolz, dass ich jetzt hier arbeiten darf. Und es läuft einfach. Man muss dann gar nicht da sein am ersten Tag. Früher, weißt du, war so, oh, da kommt ein Mitarbeiter.
Und vor allem, das geht ja noch viel weiter. Wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, dann tragen die das ja auch nach außen. Das heißt, du kriegst automatisch wieder mehr Bewerbungen, mehr Kunden, hast ein besseres Image. Also es ist Win-Win-Win. Aber die Leute kapieren es einfach nicht. Die denken, man geht in die Arbeit, man soll da Bestleistung abrufen. Aber was dann das Umfeld in der Arbeit, das wurscht.
Aber wie drehst du das? Also es ist doch so komplex, es ist so viel einfach.
Ja, erstmal alles auf den Tisch bringen. Hm. Also das
Scheiße,
das demotiviert erstmal richtig. Und dann musst du halt anfangen, was ist gerade dran? Mach auch immer einen Fahrplan, okay, was ist jetzt gerade dran? Was ist am wichtigsten? Hm. Was ist vielleicht auch am leichtesten umzusetzen, um gleich mal Erfolge zu feiern? Weil wir wollen ja nicht immer nur eingetunkt werden, sondern wir wollen ja gleich einen schnellen Erfolg feiern. Mhm. Das heißt, ich suche mir auch immer ein leichtes Ziel. Und wenn das dann mal angelaufen ist, dann geht's halt weiter. Mhm. Aber es geht halt nur Schritt für Schritt. Aber ich muss die Bereitschaft haben, was zu ändern, als Arbeitgeber und auch als Führungskraft und halt eine Perspektive haben. Und die hast du halt alleine nicht.
Muss der Pain nicht so maximal groß? Ich stell mir das jetzt gerade vor, gell? Also jetzt habe ich meinen Laden und merke, irgendwas läuft schief. Bin so ein Mittelstand-CEO, denk mir so, also an mir kann es nicht liegen, das sind nur lauter Dappige. Ist ja auch so interessant. Wenn dann immer alle anderen schlecht sind, dann muss ich mir überlegen, wer der Geistervater in dem Game ist, gell?
Ja.
Und dann jetzt hole ich mir jemand, der kostet Geld, der mir dann erzählt, also da muss der Leidensdruck schon sehr hoch sein. Weißt du, ich stelle mir das jetzt von der Neukundengewinnung aus schwer vor. Also ich glaube tatsächlich, je weiter ich darüber nachdenke, dass das bei dir eigentlich fast nur über Social Media geht, weil du dann direkten Zugang zu den Leuten machst. Mhm. Weil wenn mir jetzt jemand empfiehlt, du Franz, pass auf, da habe ich jemand, die hat da bei mir viel verändert, das machen die Leute ja nicht, die müssen ja ihre Schwächen schon zugeben. Die müssten wissen, dass der, weil das ist ja auch zwei mittelständische, oberbayerische Unternehmer sitzen am Stammtisch, wird der eine nicht sagen, bei mir ist alles scheiße, sondern jeder ist der Allergeilste natürlich. Mhm. Ne? Mhm. Aber findest du auch keine Leute? Ja, ist schwer, die jungen Leute, die wollen alle nur mal arbeiten, ist auch Thema erledigt. Weißt?
Mhm. Deswegen ist mir eigentlich wichtig, dass der Geschäftsführer immer Teil davon ist, dass ich den halt auch richtig eintun kann und sagen kann, okay, so läuft's halt nicht, aber das mache ich halt schon auf eine sehr empathische Art und Weise. Ja, ne? Also es geht ja darum, der ist ja auch so, wie er ist, aufgrund seiner Vergangenheit und seiner Erfahrung. Das ist mir immer wichtig, dass wir Verständnis für die Menschen kriegen. Also ich habe auch immer mich früher ganz oft darüber aufgeregt, wie denn der Mensch so sein kann, aber es ist halt logisch, dass er so ist, aufgrund der Vergangenheit. Also wir alle sind so, weil wir durchlebt haben, was wir durchlebt haben, und haben wir das mal wirklich verstanden, fällt es uns viel leichter, sich hinzusetzen und sagen, okay, das ist jetzt dein Paket, wie können wir denn daraus was Gewinnbringenderes für uns machen? Und das wird dann eigentlich immer ganz gut angenommen. Aber ja, klar, es ist herausfordernd. Der Pain, die Schmerzen sind groß aktuell. Wirtschaft ist scheiße, keine Leute, ne? Also betrifft dich nicht. Und
sehe ich auch nicht,
genau.
Habe ich immer wieder.
Genau.
Aber ich sehe keine Wirtschaftskrise, ich sehe keine Personalkrise,
genau,
auch
ja
bei meinen
das,
Kunden übrigens nicht.
Was die meisten...
Ist halt einfach.
Ja, klar.
Einfach. Mensch, die sagen doch alle, dass scheiße ist.
Genau.
Und da ist so scheiße,
genau,
und schauen wir die Wahlergebnisse an, ist doch alles scheiße. Aber ich meine, so kann man halt nicht unternehmen.
Ja, und wenn du halt möchtest, dass dein Unternehmen zukunftsträchtig wird, dann musst du jetzt was verändern.
Meinst du, dass hier noch ein einziger sitzen würde, wenn wir so arbeiten würden wie vor 10 Jahren? Und das hat nichts mit KI und Wirtschaftskrise und gar nichts zu tun. Der Laden ist ja ein... Es ist nicht fertig. Ich kann nicht sagen, so, jetzt da. Und ich glaube, das ist gerade so bei Maschinenbau und so. Es ist halt enorm schwierig. Ja, jetzt habe ich da den Rohrlaser gekauft und jetzt mache ich das und das läuft jetzt 100 Jahre so. Ja, nee, das funktioniert so halt nicht.
Ja, es hängt halt viel auch vom Mindset vom Geschäftsführer ab. Mhm. Also wenn der halt, also ich verstehe das schon, der ist vielleicht frustriert oder enttäuscht, dass es jetzt gerade so ist. Ich meine, Konflikte zwischen alt und jung zum Beispiel gerade. Wenn du ältere, erfahrene Mitarbeiter hast, die vielleicht kurz vor der Rente stehen und jetzt Gen Z und jünger. Ich meine, das crasht ja komplett. Die Arbeitsweisen, Motivationen, Sprechweisen sind ja komplett unterschiedlich. Mhm. Und die Älteren sind ganz, ganz oft einfach nur enttäuscht darüber, dass es jetzt so leicht gehen soll. Dieses, ah ja, ich habe mir jetzt 40 Jahre den Arsch aufgerissen, habe alles aufgegeben für diesen Job und jetzt kommt da jemand und erzählt mir, mit einer 4-Tage-Woche kann ich jetzt 3 Millionen machen. Das ist einfach nur Frust und Enttäuschung. Hm. Und das muss aber mal auf den Tisch gebracht werden. Weil wenn das mal ausgesprochen ist, dann kann vielleicht die jüngere Generation sagen, ja okay, aber wir wollen nicht in diesem Zustand sein wie ihr. Wir wollen was besser machen. Hm. Und dann kann man das auf den Tisch bringen. Aber da braucht es halt ganz viel Wille zum Verständnis für die andere Person. Und halt ausschlaggebend einfach, dass sich was ändert, dass was besser wird.
Es ist so interessant, wenn ich dir zuhöre, das sind keine lauter Parallelen ziehen, auch zu diesem Agentur-Coaching, aber es hört sich von außen wieder halt super, super nervig an. Also ich denke mir so, oh ey, sie hat einen ganz schön nervigen Job und dann überlege ich mir so, wie ist das mit den Agenturen, ich habe die ganz gleichen Themen und denke mir, nee, ich habe den gleichen nervigen Job, wir haben einfach beide nervigen Job.
Ja, aber ich mag das schon, weil, also ich weiß nicht, was der schönste Moment bei dir ist, aber bei mir ist es, wenn die Leute wirklich einen Durchbruch für sich erleben, wenn die checken, okay, geil, jetzt habe ich meinen ganzen Ballast losgelassen, jetzt kann es weitergehen. Mhm. Ganz egal, ob im 1:1 oder als Team oder wie auch immer. Und das ist schon geil, wenn sich dann was ändert.
Ja, mega, mega. Also das ist ja ganz sinnstiftend. Viel sinnstiftender als eine Kampagne, die einfach viel Geld verdient. Wenn die dann anrufen und sagen, es hat alles verändert. Das sind ja oft die ganz kleinen Dinge, weißt du? Also ich bin oft so, so finde es ganz interessant, da machst du dann so eine, also dieser Inner Circle startet immer mit so einem Kickoff, 2 Tage in Augsburg und dann, ey, da rede ich 9 Stunden am Stück und dann sind es so ganz kleine Sätze, die mir gar nicht auffallen. Dann rufen die mir nach 4 Monaten an und sagen, also dieser Satz, der trägt mir seit 4 Monaten jetzt und dann denkst du, das gibt's ja nicht. Also so ein Schmarrn. Mhm.
Ja. Ja. Hm. Sind oft die Basics, die einfachen Dinge. Und einfach, also was schon ausschlaggebend ist, glaube ich, für den Erfolg in meinem Business, die Zeit. Die Zeit, das echte Hinhören, dass die Leute, also ich weiß, mein Kickoff mit einem Mitarbeiter von dem Unternehmen war 3,5 Stunden. Nach 2 Stunden ist eigentlich Ende. Aber da war halt so viel Bedarf da und der konnte einfach alles mal rauslassen. Mhm. Das war für den mega. Mhm. Weil sonst hört ihm halt keiner zu. Mhm. Und das klingt so banal und ich denke mir, hey, und dafür werde ich bezahlt? Ja, aber genau das ist es ja, dass jemand zuhört, die richtigen Schlüsse daraus zieht und dann daraus wieder was macht.
Aber was ich ganz interessant finde, weil es ist ja auch so ein auf so ein Zertifikatsschlacht. Es ist ja schon in gewisser Weise, so sehe ich das auch in meinen Coaches, es ist schon auch Psychotherapie.
Ja, definitiv.
Aber du hast ja eigentlich keine Ausbildung dafür.
Ich wollte früher immer Psychologin werden.
Ja.
Mhm. Genau. Ich sage auch immer, ich habe keine klassische Business-Coaching-Ausbildung. Ich bin da nicht IHK-zertifiziert und keine Ahnung, ist mir alles wurscht. Eine NLP-Ausbildung gemacht und eine Hypnose-Ausbildung. Mhm. Ich weiß, wie Menschen ticken. Und das, was ich mache, dafür reicht das allemal. Weil die alle so ein Business-Coaching gemacht haben, die machen.
Das ist auch interessant, weil das glaube ich übrigens auch, das ist eine Ausbildung, die du machst. Also ich bin ja keiner, der was von Zeugnissen und so hält. Interessiert mich nicht. Ich weiß gar nicht, was die alle hier gemacht haben. Teilweise überlege ich so, hat die studiert? Wahrscheinlich. Das steht auch nirgendwo bei dir und da bin ich auch gerade immer viel am Überlegen. Ich glaube, das interessiert die Leute nicht. Hypnose, Ausbildung, NLP, das interessiert sie nicht. Es führt sogar in eine Richtung, wo sie vielleicht keinen Bock drauf haben. Yep. Oh, Hypnose, die macht was mit mir, das will ich gar nicht. Da ist Kontrollverlust drin. NLP, habe ich auch schon mal irgendwas Schlechtes gehört.
Ja.
Ist gar nicht interessant für die Leute, das ist eine Technik.
Ja, genau.
Sag ich auch nicht. Das wäre wie wenn ich sagen würde, ich mache jetzt eine geile Kampagne und wir machen das, also die Visuals stellen wir im Photoshop frei und dann machen wir im Illustrator das und im InDesign setzen wir es zusammen und dann machen wir noch ein bisschen Midjourney KI und lassen nur was über Maschine laufen und so, interessiert ja gar keinen.
Ich habe am Anfang schon das Thema Hypnose thematisiert, gerade bei LinkedIn, weil es halt ein Thema ist, das zieht und anders ist.
Für Sichtbarkeit.
Genau, und habe aber irgendwann festgestellt, dass es die Leute hemmt.
Mhm.
Und ich vergleiche das immer mit einem Handwerker, ob der jetzt mit einer Bosch oder Hilti bohrt, ist mir am Ende scheißegal.
Da ist es.
Das Ergebnis muss passen. Nur
Lösung statt Leistung.
Genau. Ja.
Ja, ja, das ist der richtige Weg.
Und das ist halt wenn ich mich vergleiche, also bei uns gibt es ja schon ein paar, also viele Männer machen das bei uns, so Führungskräfte, Trainings und so weiter. Und die machen halt den 0815-Kram, den man seit 15 Jahren macht. Mhm. Irgendwelche Workshops, Teambuilding, dann müssen die irgendwie Seile zusammenbinden und keine Ahnung. Oder man geht in den Hochseilgarten oder keine Ahnung. Und ja, das ist mal cool, kann ich auch integrieren, aber darum geht's nicht.
Mhm.
Die Leute wollen gesehen werden, die wollen die Themen auf den Tisch bringen, die wollen entwickelt werden. Die wollen jemanden an der Seite, der sie echt an die Hand nimmt und sagt, okay, das wird schon und jetzt gehen wir da den Weg gemeinsam, so hart wie es klingt. Und jeder sagt immer, nee, ich komme da alleine. mit klar. Aber warum gehen die Leute zur Therapie? Warum holen die sich einen Coach? Warum holen die sich Hilfe? Weil wir alle nicht alleine durchwollen.
Die Frage ist, warum gehen sie nicht hin? Also das finde ich viel interessanter. Wenn sie hingehen, bin ich ja schon ganz zufrieden.
Ja.
Aber die Leute werden doch nicht ernsthaft glauben. Also die kenne ich einfach auch nicht. Ich schicke auch alle Leute, also alle, die ich kenne, sage, du musst Therapie machen, es hilft jetzt nichts. Ja, nee, was soll ich da erzählen? Sag, geh jetzt dahin, mach jetzt irgendwas.
Ja. Aus Angst, glaube ich, das, was da auf den Tisch kommt, nicht halten zu können.
Hm. Oh, du, bei den Männern ist es so, die haben Angst, weil sie sagen, sie wissen gar nicht, was sie da erzählen sollen. So geht's schon los.
Mhm.
Ja, aber da sitzt die da, was sag ich dann da? Sagst du, ja, mal. Stell dir mal vor und sagst, bin das und das, ich mach das und das. Ja, und dann? Sag ich ja, dann. Wird da schon jemand sitzen, der die richtigen Fragen stellt?
Ja, das ist total witzig, das habe ich gar nicht. Ich habe fast nur Männer als Kunden.
Mhm.
Am Anfang wollte ich nur mit Frauen arbeiten, fand ich irgendwann nicht so zielführend. Also kamen irgendwann nur noch Männer zu mir. Und die schätzen das total, dass ich eine Frau bin, weil gegenüber Männern zeigt man ja keine Schwäche. Mhm. Und die öffnen sich ab Sekunde eins.
Typsache. Also ich sage ganz oft zu meinen Spätzeln, wenn ich denen was empfehle, schau dir mal, nenn es wie du willst, Frauen und Männer an und schau, wo es besser funktioniert. Und ich glaube, es ist Typsache.
Mhm.
Weil es gibt schon auch welche, die sagen, ich könnte mir einer Frau nicht so anvertrauen.
Ja, kann auch sein, ja.
Ich habe auch Kumpels, die sagen, die ist mir so attraktiv. Das glaube ich auch so. Die sitzen dann da, verstehe ich auch, sitzt dann da und denkst so, oh ja, Alter, hey. Und willst dann die geile Geschichte erzählen, weißt du? Und nicht die, wie es wirklich ist.
Ja, okay.
Ich glaube, es ist eine ganz klare Typsache.
Ja.
Ist ja auch so, was hattest du für eine Vaterrolle, was hattest du für eine Mutterrolle in deinem Leben, glaube ich, spielt da auch mit rein.
Ja.
Ich glaube, man muss einfach ausprobieren.
Ja.
Brauchst du jemanden stillen? Brauchst du jemanden, der drüber ist? Brauchst du jemanden, der Ansage macht? Ja. Brauchst du jemanden, der nichts sagt? Weißt du?
Ja. Ja, total.
Aber Hauptsache, sie machen irgendwas.
Irgendwas machen, ja. Mhm. Also ich bin ja der Meinung, jeder bei uns bräuchte irgendwie einen Coach, Therapeuten automatisch zur Verfügung gestellt, weil wir ja mit unserem Leben alleine gar nicht mehr klarkommen. Und unser eigenes Umfeld ist halt viel zu...
sind bei mir die 1,5 Stunden, wo mein Telefon aus ist. Und ich gehe dann meine Termine durch. Ich erzähle einfach aus den Wochen, was passiert ist. Struktur, ich strukturiere meine Woche. Und so kommt man dann auf Punkte. Ah, da war das, ah, da war das, ah, das war nervig, ah, dann habe ich das gemacht. Monika sitzt immer dran und sagt, ah, oh, Alter, bei dir ist so viel los. Ja, und dann das mal wieder zu verstehen, ah, ist viel los, stimmt, ja, ist viel los.
Ja.
Sagt ihr, also an dem einen Dienstag hattest du jetzt 13 Termine, oder? Und sagt, oh, stabiler Dienstag, habe ich schon so an dem Dienstag 13 Termine, weniger wäre auch wenig. Ja.
Das Reflektieren des eigenen Lebens, super entscheidend.
Mhm.
Weil wann nehmen wir uns denn wirklich mal die Zeit, darüber nachzudenken, was passiert eigentlich gerade alles? Auf dem Weg hierher habe ich ja überlegt, was erzähle ich so? Bin ja 2 Stunden gefahren, hatte viel Zeit. Und dann bin ich das so durchgegangen und dachte, krass, eigentlich habe ich schon viel zu erzählen. Es ist ja viel passiert, wie jeder von uns. Jeder von uns hat ja eine eigene Geschichte. Und weil ich ja gesagt habe, ja, alle bei dir sind irgendwie so große Nummern und jetzt komme ich da daher.
Mhm.
Und ich glaube, jeder findet ja eine andere Geschichte interessant, inspirierend, wie auch immer. Und sich dem mal wieder bewusst zu werden, was man in 29 Jahren eigentlich schon alles erlebt und gerissen hat, ist dann schon wieder cool.
Mhm.
Und deswegen, das hilft schon.
Man ist ja selber immer dabei, deswegen kriegt man es ja nicht so mit. Das ist ja wie, wenn du Leute länger nicht siehst oder Kinder. Dann siehst du ein halbes Jahr nicht und sagst, wow, krass, was ist da passiert? Aber wenn du jeden Tag dabei bist.
Stimmt, ja.
Mhm. Nee, also ich glaube, das ist ja ganz oft die Frage, um was geht's denn in deinem Podcast eigentlich? Ist ganz interessant, also so aus der Stammhörerschaft. Um was geht's denn jetzt eigentlich? Dann sag ich, ja, weißt du nicht, was hast du für Gefühl? Ja, weiß gar nicht. Erzählen halt Leute immer gute Gespräche. Sag ich, ja, vielleicht geht's genau darum. Und es ist ja gar nicht wichtig, wenn, also, es gibt, das ist Folge Nummer 51, ja, mal, wenn euch die nicht gefällt, dann drückt ihr halt 2-mal auf links, dann kommt was anderes. Also. Aber ich glaube auch, man kann aus jeder Folge was rausnehmen. Es gibt schon auch Folgen, die kann man nicht ertragen, weil sie auch.
Mhm.
Stimme, Thema, nervig, gab schon 1, 2. Aber da kriegst du dann auch teilweise wieder Mails, dass die jemanden total inspiriert hat.
Ja.
Und da sind wir wieder beim, wir wissen sowieso nicht, wie die anderen denken. Schau, und deswegen, und das ist doch jetzt ein, jetzt haben wir schon wieder Stunde 40, schau mal, ich habe dir vorher gesagt, ja, es fühlt sich in diesem Zimmer, man weiß es nicht.
Mhm.
Man sitzt hier und ist Stunde 40.
Boah, krass.
Deswegen glaube ich tatsächlich, dass diese Sichtbarkeit einfach in dem Bereich für uns alle immer wichtig ist. Man muss halt was anbieten und man muss selber sicher wissen, was kann ich gut.
Mhm.
Lösung statt Leistung, das ist es. Wenn ich die Lösung anbiete, Geschichten erzähle und viele Geschichten erzähle und ich würde das, also in deinem Fall würde ich das machen, ich würde bei jedem Ding würde ich rausgehen und würde ein Reel machen. Hey, jetzt war ich da und da oder hat jetzt gerade wieder ein Ding, da ging es im weitesten Sinne, natürlich plappert man jetzt dann da keine Internas raus, aber was ist das große Thema? Sowas verschiedene Generationen kommen aufeinander. Die Alten haben ganz anders, aber jetzt kommen die Jungen, die wollen es ganz einfach haben. Da gibt es ein Gewitter da dazwischen. Und wenn man das Gewitter jetzt mal auf den Tisch legt und sich die Wolken mal ein bisschen anschaut und den Blitz da in den Tisch sausen lässt, dann haben wir es alle mal gesagt. Und dann kann er auch sagen, du bist ein Arschloch und du bist auch eins. Und dann haben wir es einmal auf den Tisch gehabt und dann ist doch offen ausgesprochen, was in der Halle vielleicht schon spürbar ist. Dann wird sich was tun. Mhm. Oder auch nicht. Aber die Chance war da. Ne?
Das nehme ich auf jeden Fall mit, ja. Einfach darüber erzählen.
Ich folge dir seit heute früh, weil wenn die Social Clips rauskommen, dann verlinke ich dich natürlich. Ich schaue, ob da was passiert.
Ja, ich habe es gesehen, dass du mir folgst. Ja. Er hat ein bisschen Druck aufgebaut in mir. Ja. Oh, krass, okay.
Sehr gut.
Ja, aber weiß ich auch, dass ich da wieder mehr rausgehen möchte.
Ja, das lohnt sich. Schau mal, also ich finde immer so krass, das ist ich sage immer, das ist der Keller voll Gold. Ich bin ja jetzt, wenn jetzt heute einer aufsteht und sagt, vergleichen macht eh keinen Sinn, same, same. Ich habe jetzt seit 20 Jahren auch eine Agentur, ich habe eine schönere Frisur wie er, ich fange jetzt an, Videos zu machen. Ja, dann ist er mir 2000 Videos hinterher. Mhm. Sollen sie anfangen? Passt. Das ist ein unglaublich komfortables Gefühl. Und ich sage dir noch eins, wenn ich 2-3 Wochen im Urlaub bin und habe keine Lust, ein Video zu machen, selten. Aber wenn ich keine Lust habe, ein Video zu machen, ich habe gar keinen Druck mehr. Also meine Videos werden im Schnitt 600.000 bis 700.000 Mal im Monat angeschaut, ob ich was mache oder nicht. Das sind keine neuen Videos. Bei TikTok.
Okay, krass.
600.000 bis 700.000 Plays.
Krass. Aber würdest du mir empfehlen, auch auf TikTok zu gehen? Ich habe nämlich diese Plattform seit Corona nicht mehr. Okay.
Das war die dümmste Entscheidung von mir. Ich habe ja nur TikTok gemacht. Mhm. Und erst vor einem Jahr habe ich dazu, also es ist identischer Content. Ich habe dir die App Instagram vorher gezeigt, die ich quasi gemacht habe. Die postet automatisch auf TikTok, auf LinkedIn, auf YouTube Shorts und auf Instagram.
Okay.
Dann sagen die Leute, die haben teilweise bei LinkedIn dann auch gesagt, was soll das hier mit ihren Videos? Hören Sie auf? Haben die mir geschrieben, hören Sie auf? Und dann,
dann wirst du dir denken, ja, du hast es jetzt gesagt.
Ich denke mir so, Bro, Alter, was ist los mit dir dann? Also was, wie aus der Mitte kann ich kommen, dass ich ein Video von jemand anderem sehe? Gab es übrigens auch ich würde jetzt heute sagen, nicht mehr Freunde, sondern Bekannte, aber schon Leute, die mir eng waren, mit denen ich auch teilweise schon im Urlaub war, die mich dann richtig angegangen sind. Was machst du denn da jetzt? Du bist jetzt Influencer, das ist ja total peinlich und so. Das ist ganz interessant, jetzt so reflektiert nach 2 Jahren, war das Neid. Also die wollen selber, die haben selber einen Mangel an Sichtbarkeit und würden es unglaublich gern machen, sehen sie aber halt gar nicht vor der Kamera. Das ist ja immer so. Warum sollte mich interessieren, warum? Wenn ich jetzt ein Video von dir sehe und es regt mich auf, ja, dann muss ich doch bei mir erstmal überlegen, warum regt mich das jetzt auf? Was regt mich jetzt auf? Ich hätte jetzt so eine furchtbare Stimme. Hä, aber wieso bringt, nee. Also da muss doch was mit meiner Mitte nicht stimmen, wenn mich deine Stimme aufregt. Ich kann einfach sagen, jetzt sehe ich nicht, zwei wie weiter, dann sage ich gut. Und man lernt so viel über sich selber auch. Also ich würde sagen, in diesen 2 Jahren habe ich nochmal 10 Jahre über mich selber gelernt.
Ja, was war das größte Learning über dich selber?
Sich damit zu beschäftigen, warum einen zum Beispiel so Hate-Kommentare so beschäftigen. Mhm. Leute, die ich nicht kenne. Und dann ist das so eine Reise. Manche biegen falsch ab vielleicht oder anders ab. Irgendwann habe ich dann festgestellt, diesen Content, den jetzt ich mache, der ist ja nur da, weil ich ihn gemacht habe. Also auch wenn es nicht meine Plattform ist, aber der gehört mir ja. Und alles, was dazu gehört, dieses Video gehört mir, die Zeit, die da unten durchläuft, gehört mir, die Likes gehören der Plattform, aber eigentlich, die können ja nur da sein, weil ich dieses Content-Piece gemacht habe und die Kommentare gehören mir auch. Und das ist eigentlich mein Wohnzimmer, so sehe ich immer. Und es läuft einer durch die Tür, ich habe dir vorher den Kommentar gezeigt und sagt einfach, Du wirkst total unsympathisch. Und jetzt stelle ich mir das so vor, ich sitze in meinem Wohnzimmer, chillen und dann laufst du rein und sagst, du bist total unsympathisch. Und dann gehst du wieder.
Das ist echt geile Vorstellung.
Schau mal, wie grotesk. Ja, aber so ist es ja am Ende des Tages.
Wird kein Mensch machen.
So. Und dann kann man da ganz viel lernen. Also gibt es da so Phasen. Phasenweise habe ich es dann gelöscht. Dann habe ich mir irgendwann mal so ein System gedacht. Es ist persönliche Kritik. Es ist gute Kritik, dann bleibt's. Ist es nicht konstruktiv und beleidigend, dann wird's gelöscht. Ja, und heute mache ich mir da gar keinen Gedanken dazu. Macht's was mit mir? Ja, macht's was mit mir. Gibt's mir irgendwie Bad Vibes? Ja, blockieren, ciao. Am Arsch. Also was soll das? Am Arsch. Weißt? Interessiert mich nicht. Und da kann man schon sehr viel lernen, dann auf einmal auch fürs Leben. Macht dich draußen im Supermarkt, weil er schlechten Tag an, macht dich irgendeiner blöd an. Sag, ja, was ist denn los, Mann? Also, schlecht drauf, oder? Lernt einem viel.
Man wird resilienter.
Und Resilienz führt halt unweigerlich, je resilienter man ist, desto unerschütterlicher ist man in seiner Mitte. Und jetzt kann man nochmal was lernen. Es gibt nur Schwarz- und Weiß-Tage mit diesem Leichenwagen. Das ist tatsächlich crazy. Das hat was, das muss was, weiß ich nicht, mit dem Mond, mit dem Universum, weiß ich nicht. Es gibt nur Tage, an denen die alle Leute feiern und Tage, wo du nur Hass kriegst für dieses Auto. Mhm. Und am liebsten sind wir die, wo du nur Hass kriegst, weil da kannst du deine Resilienz richtig testen.
Hast du, kannst du zuordnen, ob das was mit deiner Grundstimmung zu tun hat?
Nee, die Reaktion hat dann was mit meiner Grundstimmung zu tun.
Okay.
Das liegt einfach am Tag. Mhm. Weiß ich nicht. Sind die Leute einfach angreifbar mit diesem Thema Tod vielleicht auch? Und dann gehen die richtig aus sich raus, also an der Ampel, lassen die das Fenster runter, schreien dich an, was dir einfällt und so.
Crazy.
Okay.
Muss ich mir mal anschauen. Ich habe die Folge mit dem Rafa gehört, dass es auch erzählt. Muss ich mir mal angucken, wie der aussieht, der Wagen.
Der ist super. Das beste Auto, das ich habe. Mhm, sehr gut.
Geil.
Ein Mahnmal ans Leben ist es. Mhm. Das verstehen die Leute nicht. Das ist keine Provokation.
Mhm. Wir haben nur dieses eine Leben.
Mhm. Das ist nicht die Generalprobe.
Mhm.
Jetzt drücken wir auf den Knopf und dann gehen wir raus ins Leben und machen wieder großartige Dinge. Wie wäre denn das?
Auf jeden Fall. Ich hab Bock.
Ja, geil. Merkt mal. Schön, dass du da warst.
Danke dir.
Bin gespannt, was da... Bin gespannt. Alles, alles Gute.
Danke dir.